Warum sollten wir uns mit der Scham beschäftigen?
Weil es das Gefühl ist, das Gefühl unserer Zeit, das Thema unserer Zeit. Es ist überall. In unseren Körpern, in unseren Behörden, in unseren Schulen, in unseren Betrieben. Über Jahrhunderte war Erziehung gleich beschämend. Schüler, Kinder, Jugendliche wurden gedemütigt, lächerlich gemacht, entwürdigt, in die Ecke gestellt. Schäm dich, schäm dich. Und aus dieser Tradition einer beschämenden Pädagogik sind wir im Laufe der letzten Jahrzehnte ins Gegenteil gesprungen. Du brauchst dich nicht zu schämen. All diese Scham hätte Hitler genommen und in Wut gegen die Juden verwandelt. So wie es Trump heute macht, er verwandelt es in Wut gegen die Mexikaner.
Willkommen im Hotel Matze. Mein heutiger Gast ist Dr. Stefan Max. Er ist Schamexperte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe festgestellt, dass ich eine ziemlich diffuse Beziehung zu meiner Scham habe, was allerdings nichts Ungewöhnliches ist, sagt Stefan Marx, nennt die Scham deshalb auch das Aschenputtel unter den Gefühlen und erklärt auch, dass wir ganz, ganz viel machen, nur um die eigene Scham nicht fühlen zu müssen. Warum das so ist, was wir alles machen, also wir selbst und auch die Gesellschaft, wozu das führt, im Guten wie im Schlechten und wie wir die Scham besser verstehen und integrieren können, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Erkenntnisse durch unser Gespräch und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dr. Stefan Marx. Warum sollten wir uns mit der Scham beschäftigen?
Weil es das Gefühl ist, das Gefühl unserer Zeit, das Thema unserer Zeit. Es ist überall und die tun so, als gäbe es dir gar nicht. Ganz erstaunlich. Es ist überall. In unseren Körpern, in unseren Behörden, in unseren Schulen, in unseren Betrieben.
Wir reden über so viel, aber nicht über die Scham. Warum nicht? Also warum, also wenn sie überall da ist, wie du sagst, und das ist mir in den letzten Tagen auch bewusst geworden, die ist überall. Aber das Wort, das ist manchmal, es kommt immer mehr. Bei mir kam es, als ich diesen Satz las, die Scham muss die Seite wechseln, von Gisèle Pelicot. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah ja, Scham. Warum muss die jetzt die Seite wechseln? Was ist eigentlich mit meiner Scham? Und dann fängt man an und dann plötzlich, ah ja, okay, wow. Da ist ganz schön viel los mit der Scham. Warum reden wir aber nicht so darüber? Und selbst jetzt, wo man sagt, die Scham muss die Seite wechseln, ist dann dieses Wort. Und that's it, sage ich jetzt mal so blöd.
Ist ja auch missverständlich, der Satz. Er wurde in gewisser Weise falsch übersetzt. Weil Scham ist im Grunde ein Oberbegriff. Ich halte es für sinnvoll, die vier Arten von Scham zu unterscheiden, weil Scham ist nicht gleich Scham. Mhm. Wenn ich ganz früh... Die Scham, wenn wir missachtet werden, wenn wir nicht gesehen werden, wie Luft behandelt werden. Wie schmerzhaft das sein kann, zeigt die deutsche Sprache, wenn wir sagen, jemanden schneiden. Mhm. Und dann die Intimitätsscham, wenn etwas, was privat ist, intim, körperlich, seelisch, öffentlich wird, wenn die Grenzen verletzt wurden. Intimitätsscham. Und es gibt Menschen, bei denen die körperlichen, seelischen Grenzen massiv verletzt wurden durch Missbrauch, Folter, Vergewaltigung. Das ist jetzt ein Aspekt der Scham von Missbrauchsopfern, Vergewaltigungsopfern wie Gisèle Pelicot. Die dritte Form von Scham geht, wenn wir was getan haben, was denken die Leute, wenn das die Leute sehen? Peinlichkeit. In vielen Kulturen ist das das Wichtigste überhaupt, sogenannte Schamkulturen. Ehre, Gesichtsverlust. Was denken die Leute?
Was denkt der Nachbar?
Genau. Mhm. Was denkt die Sippe?
Ja.
Und schließlich die vierte Form. Und alles entwicklungspsychologisch hintereinander. Und viertens, wenn überhaupt, die Gewissensscham. Wenn ich in den Spiegel blicke und ich merke, ich habe meine eigenen Werte verletzt. Nicht die Wertenorm der anderen, wovon wir eben sprachen. Mhm. Was denken die Leute, sondern meine eigenen.
Das heißt, wenn ich irgendwas gemacht habe, was jetzt über Peinlichkeit hinausgeht, beispielsweise ich habe in einem Hotel übernachtet und habe den Bademantel geklaut.
Genau.
Und am nächsten Tag komme ich nach Hause, packe den aus und oh, genau. Das schlechte Gewissen.
So jemand möchte ich nicht sein. Hm. Zugespitzt die Scham der Täter. Hm. Und beim zweiten Thema waren wir bei der Scham der Opfer von Missbrauch, Folter.
Ja.
So. Und als Pelicot gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln, sprach sie nicht von der Intimitätsscham. Die kann nämlich die Seite nicht wechseln. Und das ist nicht gerecht, dass Vergewaltigungsopfer, Folteropfer häufig mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben. Die bleibt, und wenn es gelingt, dass diese Scham ihre traumatische, überflutende Qualität verliert, sodass Menschen mit diesem Schmerz leben können, ist das schon sehr viel. Pellicot hat gesagt, Honte muss die Seite wechseln, übersetzt die Schande. Der Blick der Gesellschaft auf die Täter. Denn in patriarchalischen Gesellschaften gibt es eine lange Tradition, dass die Opfer noch beschämt werden. Bis in Gerichtsverhandlungen. Die hat sich aber auch so aufreizend angezogen. Ne? Und sie sagt, die Honte, die Ehre, die Schande muss die Seite wechseln. Nicht die Opfer sollen die Schande tragen, sondern die Täter. Das hat sie gemeint.
Interessant.
Erst durch diese Differenzierung wird es klar, was sie gemeint hat.
Ja, natürlich. Ja. Sehr interessant. Und warum, da sind wir kurz abgebogen, warum sprechen wir nicht über die Scham? Warum ist das, warum, also wir kennen es alle, sie ist überall und wir sprechen nicht drüber.
Ja. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Einmal ist extrem schmerzhaft, eine der schmerzhaftesten Gefühle überhaupt. Das zweite ist auch, dass ganze Industrien damit beschäftigt sind, die Scham, uns bei der Schamvermeidung zu helfen. Gehe ich mal auf das Thema 3. Es geht die Werte und Normerwartung der Familie, der Gesellschaft, der Nachbarn, der Gesellschaft. Was denken die Leute? Bis vor wenigen Jahrzehnten war das noch relativ übersichtlich. Da gab es auch hierzulande Sitte, Anstand, Knigge, Höflichkeitsregeln, alles was Altmodisches. Und mein Eindruck ist, im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde ein ganz neues Programm draus gestrickt. Was sind die Werte der deutschen Gesellschaft, die Erwartungen, die Normen? Plakate, Filme illustrieren, Illustrierte bombardieren uns täglich tausendfach mit der Botschaft, sei immer zu jung und schön und fit und schlank und stark und selbstoptimiert und erfolgreich und immer gut drauf. Der Erwartungskorb wird immer höher, höher gehängt. Mhm. Da kommen jetzt ganze Industrien ins Spiel. Kauft dieses Aufputschmittel und dieses Potenzmittel und dieses Prestige-Auto und dieses Antifaltenprodukt und dieses Selbstoptimierungsprogramm, du gehörst wieder dazu, zu den jungen, schönen, fitten und so weiter. Das sind ganze Ökonomien damit beschäftigt.
Stimmt.
Ohne diese Ökonomien, ohne diesen Schamhintergrund wäre viel von der Produktion obsolet. Wir bräuchten dann Mobilität oder ein Auto, aber nicht ein Prestige-Auto und so weiter.
Das heißt, diese Scham wird unserer, damit wir uns nicht schämen, werden Produkte so beworben, dass man sagt, okay, wenn du das hast, dann brauchst du dich nicht mehr schämen. Und es gibt ja Altersscham. Also das heißt, wenn du so und so aussiehst, wenn du so und so fit bist, oder es gibt die Scham der, keine Ahnung, ich habe zu schmale Lippen, ach so, kein Problem, aufspritzen. Genau. Ja, dann bist du wieder Teil der ganzen Sippe, der Gruppe.
Und in der Werbung, es gibt ja viel Werbung für alte Produkte, für alte Menschen.
Ja.
Aber die sind alle so herrlich. Die sind alle so schön und so faltenfrei und so gut gelaunt. Und klar gibt es da einen Schmerz hier und einen Schmerz da, aber gleich das Produkt, kauf das Produkt und das ist alles wieder wunderbar. Und das ist Alter nicht.
Alter ist nicht wunderbar. Ich sehe aber ein gut gelauntes Gesicht zumindest.
Ja, ist auch schön, mit dir zu sprechen. Es gibt aber noch einen dritten Grund, glaube ich, und das ist für mich der entscheidende. Ich glaube, wir kommen in einer Zeit mit ganz viel Scham. Unsere Geschichte ist voller Scham.
Du redest von der deutschen Geschichte?
Ja, und die gab es schon vor 1933. Ja. Also, um zu verstehen, warum sind wir Deutschen eigentlich so, wie wir sind. Ich glaube, wir müssen mindestens zurück bis zu unserem großen Trauma, dem 30-jährigen Krieg. Der Spiegel hat vor circa 10-12 Jahren Artikel geschrieben über die seelischen Langzeitfolgen des 30-jährigen Kriegs. Wer das Gemetzel überlebt hat, der war wahrlich traumatisiert. Wir wissen heute aus der Traumaforschung und Familientherapie, dass Überlebende von Folter, Vergewaltigung und Zeugen von Unrecht mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben. Und wenn es nicht aufgearbeitet wird, es gab keine Chance dafür, geht das weiter, 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 wirkt unbewusst. C.G. Jung hat mal geschrieben, Sigmund Freud, das Unbewusste ist zeitlos. Das trifft gerade für die Scham zu. Es fließt so unbewusst weiter, 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 geht dann in unsere Schulen, in Militärausbildungen, in Behörden, in unseren Körper, unseren Habitus, in unseren Alltag, hat dann erst viel später zum Ersten Weltkrieg geführt, zum Zweiten Weltkrieg, Holocaust. Und da kam noch immer mehr Scham dazu, ne? Die Scham, Deutscher zu sein. die hat schon Hitler aufgeräumt, instrumentalisiert. Wir haben ja Interviews geführt mit Nazi-Anhängern, so wurde ich ja aufmerksam auf das Thema. Hitler war ein Scham-Ersparungsprogramm, Erlöser von der Scham, ne? Die Scham vieler Deutscher. Das wurde deutlich durch diese Interviews mit ganz normalen alten Männern und Frauen, die Hitler so toll fanden. Die haben beschrieben, die Zeit vor 1933 als Zeit voller Scham, arm, ausgegrenzt aus Europa, arbeitslos, Schulden und so. Und jetzt kommt Hitler und bietet das Gegenprogramm, größte Nation, Herrschaft und so weiter, Herrenrasse und so weiter. Ne? Weil die Scham so schmerzhaft ist, ist alles andere weniger unerträglich.
Ah, das, also jetzt, wir sprechen auf jeden Fall auch noch über deine Interviews mit den Nazis oder mit den Hitler-Anhängern und Hängerinnen. Ich merke auch gerade, wenn du das sagst, ja, natürlich benutzt das Trump auch mit Make America Great Again. Es ist eigentlich genau das gleiche Prinzip.
Er nimmt den weißen Arbeitern ihre Scham, indem er sie als Wut gegen die Mexikaner wendet. Genau dasselbe.
Unglaublich. Also wenn du beschäftigst dich schon so lange mit der Scham, was ist ein Fehlurteil über die Scham, der dir immer wieder begegnet? Also wenn du, was hörst du immer wieder und merkst, nee, das ist nicht richtig.
Du brauchst dich nicht zu schämen. Hm. Ganz häufig.
Ja.
Teilnehmer aus meiner Generation hat mal erzählt, er und seine Frau, sie haben ihren Sohn besucht mit dessen Familie und im Lauf dieses Wochenendsbesuchs hat der Enkelsohn die Oma gehauen. Und irgendwann sagt die Oma zum Enkelsohn, Tobias, hör auf, du tust mir weh. Und jetzt schämt sich der kleine Tobias. Und dass die schämende Tobias kommt zum Opa und kuschelt sich so unter den Arm und dann sagt der Opa, Tobias, du brauchst dich aber nicht zu schämen. Würden wir so mit Trauer umgehen? Ein Kind trauert, weil die geliebte Schwester gestorben ist. Du brauchst nicht traurig sein. Natürlich darf ein Kind trauern. Und genauso denk ich, dass Tobias sich schämen darf. Weil die Scham so schmerzhaft ist, steckt für ihn der Entwicklungsimpuls, der Stachel sozusagen drin. Das tue ich nie wieder. Das ist die Chance. Das ist die Funktion der Scham. Ne? Ich blicke auf mich. So jemand möchte ich nicht sein. Wenn wir, gut gemeint, dem Tobias die Scham nehmen wir ihm den Impuls für moralische Entwicklung. Ich glaube, das hat der Opa nicht ausgehalten. Weil die Scham ist ja weg. Wenn der Opa in Kontakt wäre mit der Scham, könnte er eine Haltung vermitteln. Und darum geht es mir. Tobias, ich kenne die Scham. Ich weiß, wie sie sich anfühlt. Von daher kann ich einfühlen, wie es dir gerade geht. Willkommen, hier darfst du sein mit deiner Scham. Ich nehme dich ernst mit deiner Scham. Ich werde deine Scham nicht banalisieren, bagatellisieren. Du brauchst dich nicht zu schämen, einerseits. Und andererseits werde ich dich nicht zusätzlich beschämend verspotten, verhöhnen, lächerlich machen. Das ist nämlich die lange, lange Erziehungstradition, aus der wir kommen. Über Jahrhunderte war Erziehung gleich beschämend. Schüler, Kinder, Jugendliche wurden gedemütigt, lächerlich gemacht, entwürdigt, in die Ecke gestellt. Schäm dich. Und aus dieser Tradition einer beschämenden Pädagogik sind wir im Laufe der letzten Jahrzehnte ins Gegenteil gesprungen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Beides finde ich nicht hilfreich. Mir geht es um einen dritten Weg und der heißt, willkommen, hier darfst du sein mit deiner Scham. Ich nehme dich ernst mit deiner Scham, einerseits, und andererseits werde ich dich auch nicht zusätzlich beschämen. Das können wir, diesen Raum der Würde, so nenne ich das, können wir aber unseren Schülern, Klienten, Patienten nur dann zur Verfügung stellen, wenn wir selber in Kontakt sind mit der Scham. Wenn ich bei mir selber die Scham weghaue, ist ja kein Thema, wir haben ja das Bewusstsein für die Scham abgeschafft. Wenn ich die Scham weghaue bei mir, kann ich diesen Raum nicht bieten. Deswegen geht es mir darum, meine Fortbildung, die Menschen in Kontakt zu bringen mit der Scham, weil das die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich diese Haltung bieten kann.
Ich bin mich mit beiden aufgewachsen, mit beiden Sätzen. Du brauchst dich nicht zu schämen.
Ja.
In jeglicher Intimitätssituation, wenn man sich auszieht oder was auch immer, als Junge, ach, brauchst dich noch nicht schämen, ne, den Satz. Und gleichzeitig aber auch mit der Pädagogik, was du gerade sagtest, das in die Ecke stellen.
Ja.
Das schäm dich. Genau. Also gerade Jungs haben das in meiner Klasse damals viel erlebt, dieses, ja, du, ihr Jungs, Und also genau dieses, man soll sich nicht schämen und man soll sich schämen. Und dann irgendwann zu wissen, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt richtig ist, also weg damit. Ja. Also das ist mein Erleben, jetzt, was ich in den letzten Tagen so durch meine eigene Schamforschung in mir selbst so entdeckt habe. So, ja, ich wusste einfach gar nicht, was soll ich jetzt, ja oder nein?
Ja, und wir springen da zwischen diesen beiden Extremen. Beide sind nicht hilfreich.
Ja.
Und wenn ich mal ein halbes Jahrhundert zurückgehe, früher, bis vor wenigen Jahrzehnten, ging das ja auch noch so. Trauer, da trauert jemand, was soll ich machen? Und dann kam Elisabeth Kübler-Ross und hat gesagt, ja, es gibt die Trauer, sie gehört zum Menschsein, sie hat eine Aufgabe, sie hilft uns, einen Todesfall zu verarbeiten und uns vielleicht für ein neues Leben vorzubereiten. Und seitdem gibt es Trauerarbeit und Trauerbegleitung in vielen Hospizen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich spreche von Schamarbeit. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den wir brauchen als Gesellschaft.
Den haben wir noch gar nicht, finde ich. Also ich finde, da sind wir überhaupt noch nicht. Also genau, es gibt eine Wut, da wurde viel drüber gesprochen, auch die erlaubte weibliche Wut. Auch das kenne ich auch von Kindern noch, so dass man der Wut, nein, pst, leise. Und Trauer gebe ich dir auch recht. Und eben Scham, gar nicht, noch nicht so richtig. Ja. Ich habe ein Glas. Oder zwei Gläser. weil ich habe einen Vortrag von dir gesehen, so bin ich auf dich gekommen. Und da hast du nämlich gezeigt, was eigentlich mit der Scham passiert, wie die Scham funktioniert. Und das fand ich so eindrücklich und deswegen dachte ich, lass uns das hier einmal zeigen, damit man das... Also wir haben jetzt zwei Gläser, für alle, die es jetzt nur hören, ein großes Glas und ein kleineres Glas. Und Stefan gießt jetzt was ein.
Und ich zitiere dabei Salman Rushdie, der in seinem Roman Scham und Schande schreibt, Zitat, stellen Sie sich Scham als eine Flüssigkeit vor, sagen wir als süßes, schäumendes Getränk, das aus Automaten gezogen wird. Sie drücken den richtigen Knopf und ein Becher plumpst unter dem pissenden Strahl einer Flüssigkeit. Soweit so gut. Aber was passiert, wenn zu viel Scham da ist? Was ist, wenn mehr Scham da ist, als das Gefäß aufnehmen kann? Oder das Gefäß zu klein war. Kein Problem, schreibt Rushdie. Viele Kulturen haben Minderheiten ausgewählt. Und die Aufgabe dieser Minderheiten ist es, all die Scham, die keiner will, zu der sich keiner bekennt, die Scham, die zu viel ist, all diese Scham aufzuwischen, aufzusaugen und zu verkörpern. Wir haben keine gute Meinung von diesen Leuten. In hinduistischen Gesellschaften sind es zum Beispiel die sogenannten Parias, die Unberührbaren, die so sehr den Abschaum einer Gesellschaft verkörpern, dass nicht mal der Schatten eines Parias auf einen richtigen Menschen fallen darf. In Peru sehr eindrücklich sind es die Leute von den Anden da oben. Für die großen Küstenstadtbewohner unten Lima, Trujillo und so weiter gelten die Leute von da oben als diejenigen, die alles Böse, Schlechte in unsere guten Städte herunterbringen. Bis heute gibt es in vielen Orten eine Straße oder einen Stadtteil, über die von da wird nur verächtlich geredet. Ich wohne jetzt außerhalb von Freiburg, Breisgau, wenn jemand sagt, er oder sie kommt aus dem Stadtteil Weingarten, kommt sofort die Reaktion auf Weingarten. In vielen Schulklassen, eine Schülerin, ein Schüler, er wird gemobbt, gehänselt, ausgegrenzt. In vielen Familien, das haben schon Schamforscher in den 50er Jahren festgestellt, gibt es oft in schamerfüllten Familien ein Kind, das die Scham des Systems aufsaugt, die Verkörperung der Scham ist, das schwarze Schaf. Und dann so Botschaften, du schon wieder und so weiter. Immer eine Minderheit, und dem diese Minderheiten ausgegrenzt werden, wird die Scham sozusagen entsorgt. Das ist wieder das alttestamentarische Sündenbock-Ritual. Eine Gemeinschaft bindet symbolisch ihre Sünden einem Ziegenbock auf. Der Ziegenbock wird in die Wüste gejagt, damit sind die Sünden entsorgt. Aber hier geht es um die Entsorgung von Scham. Schambock, müsste man eigentlich sagen. Auf diese Weise wird Scham zu einem Nichtthema gemacht, zu einer tabuisierten Emotion. Ich bin da seit Jahrzehnten unterwegs. Mit Fortbildung zum Thema, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Berufsgruppen, die täglich ganz viel mit Scham arbeiten, das Thema nicht auf dem Bildschirm haben. Zum Beispiel Sportlehrer haben ganz viel mit Scham zu tun. Soweit ich sehe, ist das kaum oder kein Thema in der Sportlehrerausbildung. Altenpflege hat natürlich mit Scham zu tun. Aber ich gehe in Pflegeteams, da redet man nicht über Scham. Selbst in der Psychotherapie war die Scham lange ein Aschenputtel unter den Gefühlen. Das ändert sich allmählich und ich versuche dazu beizutragen. Und das ist auch gut, denn es hat Nachteile, wenn wir Scham tabuisieren, wegmachen. Erstens ist es sehr schmerzhaft für diese Minderheiten, die Schamböcke, die verachtet werden. Aber wir alle verlieren was, wenn wir Scham zu einem Nicht-Thema machen. Weil Scham auch positive Aufgaben hat. Leon Burmsa, einer der wichtigsten Personen zum Autoren zum Thema, beschreibt die Scham als Wächterin der menschlichen Würde. Das heißt, wenn wir die Menschenwürde verstehen möchten, ist es hilfreich, die Scham zu kennen. Deswegen bringe ich mal die Scham zurück und lege sie in unsere Mitte.
Sehr gut.
Dass wir uns heute ein bisschen angucken, was ist Scham? Und wie kann sie uns helfen, die Würde des Menschen zu achten?
Also du hast ja das Wasser in dieses Gefäß, das ist ein kleineres Glas gegossen. Also habe ich das richtig verstanden? Das ist der Mensch.
Die Psyche des Menschen, metaphorisch als Gefäß. Ja.
Und ich als Mensch erlebe Scham. Ja. Entweder, ich würde jetzt mal sagen, ganz gesund, ich schäme mich, vor die Klasse zu treten und irgendwie, ich soll da was vortragen. Hm. Das ist erstmal normal, würde ich sagen, dass man sich schämt. Und dann passiert aber etwas, dass die Musiklehrerin lacht oder die Klasse lacht. Dann fängt an, da fängt die Beschämung an.
Genau.
Und das ist das, was das Glas überfüllt?
Also ich blicke auf mich, das ist mir passiert. Oder die Lehrerin lacht mich aus. Oder dein Beispiel vorher mit dem Bademantel.
Mhm, ja.
Ich blicke abends in den Spiegel, oh mein Gott, so jemand möchte ich nicht sein. Ich schäme mich. Insofern ist die eigentliche Scham eine eigene Leistung. Das ist wie eine Quelle, die hervorsprudelt. Mhm. Der Junge, der was geklaut hat, der blickt abends in den Spiegel. Ich finde das ja genial von den Autoren des Alten Testaments. Das waren ja keine Gehirnforscher. Aber diese Adam- und Eva-Szene beschreibt genau diesen Entwicklungsschritt. Sie waren nackt, hatten kein Bewusstsein und schämten sich nicht.
Ja.
Und plötzlich passiert was. Sie aßen eine Frucht vom Baum der Erkenntnis und plötzlich, klick, erkannten sie, dass sie nackt waren und in der Folge schämten sich. Dieser Blick auf uns, das ist die Scham. Also der Junge, der blickt, oh, oder du, oh, ich wurde ausgelacht. Und die Scham darüber ist eine eigene Leistung. Oder ich habe einen Fehler gemacht oder falsch gesungen, wie auch immer. Beschämung kommt von außen. Das ist ein Unterschied. Scham einerseits ist eine eigene Leistung. Der Junge, der einen Fehler gemacht hat, eigentlich müssen wir ihm sagen und sich schämt, gratuliere, du bist ein Mensch. Denn Scham gehört zum Menschsein. Metaphorisch, und die ersten Menschen im Alten Testament erleben Scham. Dort, wo die Scham beginnt, dort beginnt der Mensch.
Das heißt, wenn ich...
Beschämung kommt von außen.
Beschämung kommt von außen und Schamempfinden kommt von innen.
Genau.
Das ist die innere Quelle sozusagen.
Genau. Ja.
Und das geht in mein Gefäß rein. Also wenn ich jetzt vielleicht im Laufe des Gespräches sage ich deinen Namen falsch, dann wäre das, würde ich mich kurz schämen. Mhm. Ah, Mist, nicht richtig auf jeden
Fall. Gratuliere.
Dann würdest du sagen, gratuliere.
Ja.
Genau. Und wenn du dann aber danach sagen würdest, Matze, also ich habe echt mehr von dir erwartet.
Echt, ja, genau, zack.
Zack, dann gießt du von außen Beschämung auf mich.
Genau.
Und du gehst noch raus und sagst übrigens,
der
hat sich nicht mal meinen Namen gemerkt, was für ein Idiot.
Ja, genau.
Okay. Und das macht dann, das bringt das Fass oder das Glas zum Überlaufen.
Ja.
Das heißt, ich fühle mich dann beschämt. Es ist zu viel der Scham in mir drin. Mhm. Und ich kenne das auch, in meiner Klasse gab es einen behinderten Jungen. Und der war derjenige, der am meisten abgekriegt hat. Ja. Also es war unglaublich, wie der wurde eingesperrt in den Schrank und so weiter. Und genau das, was du erst gezeigt hast, es wird eine Person oder eine Gruppe auserkoren, der es eigentlich schon, in Anführungsstrichen, schlecht geht, die eigentlich schon zu wenig hat im Vergleich. Ja. Bei meinem Vater, der erzählte mir, das war es, waren es Kinder aus dem Kinderheim. Ja. Keine Eltern leben im Kinderheim und die wurden am allerschlechtesten behandelt.
Genau.
Und hier in Berlin gibt es natürlich auch Stadtteile, wo man sagt, na, da solltest du besser nicht hingehen.
Genau.
Warum wählen wir dann, wenn wir beschämt worden sind, die Minderheit, warum sagen wir jetzt, okay, die Juden, früher die Nazis oder der Junge mit Behinderung und so weiter, warum nehmen wir genau die dann?
Weil es kommod ist, weil von denen schon von vornherein wissen, die können sich nicht wehren.
Mm. Ah, also weil wir wissen, die können uns nicht zurückbeschämen. Also leichtes Opfer in unserem Kopf.
Ja.
Interessant.
Ja, super. Super Methode. Ich muss die Scham nicht fühlen, ich werde gleich wieder los, indem ich andere auslache. Und das ist der Knackpunkt von dem ganzen Thema. Weil die Scham so schmerzhaft ist, ist alles andere weniger unerträglich. Umso mehr dann, wenn wir das Bewusstsein für die Scham so massiv weggeputzt haben. Wir tun also, als gäbe es die gar nicht. In der Forschung heißt das Schamabwehrmechanismen. Mhm. Weil die Scham so schmerzhaft ist, ist alles andere weniger unerträglich. Und da gibt es eine ganze Palette von Abwehrmechanismen. Und Zweck dieser anderen Verhaltensweise ist es, die Scham nicht zu spüren, nicht zu fühlen, zu empfinden. Flapsig gesagt, die Scham loszuwerden.
Warum ist dieses Gefühl der Scham, also wir wollen ja auch nicht Trauer empfinden. Eigentlich wollen wir das nicht. Und wir wollen eigentlich auch nicht wütend sein. So, wir wollen ja eigentlich immer bestenfalls total entspannt, alles super.
Genau,
alles warum ist aber die Scham so schmerzhaft, dass wir die, also bei der Trauer sagen wir auch nicht, ich will die Trauer loswerden. Doch, da gibt es auch das Betrinken. Ja. Aber bei der Scham, dass wir die so weghauen wollen, dass wir dann noch jemanden nehmen, dem es ja schlechter geht als uns und den dann noch weg, damit ist die Scham weghauen. Warum ist dieses Gefühl so schmerzhaft?
Gucken wir mal kurz, was im Gehirn passiert. Mhm. Ich stehe vorne an der Tafel, ich gebe eine ungeschickte Antwort, meine Mitschüler lachen, da geht gar nichts mehr. Ich weiß, vor 3 Minuten wusste ich diese verdammte Physikformel.
Ja.
Aber im Zustand von ungeschickt und die Scham darüber ist eine eigene Leistung, plus ausgelacht, zu viel Scham kann dazu führen, was wir umgangssprachlich dumm nennen. Gehirnforscher wie Donald Nathanson sagen dasselbe, ein bisschen eleganter, zu viel Scham ist wie ein Schock, der höhere Funktion der Gehirnrinde zum Entgleisen bringt. Wenn ich mal grob vereinfacht sage, hier vorne sind Mathe, Physik, Formeln, Sprachvermögen, moralisches Bewusstsein, wunderbar, diese Dinge, die wir lernen im Laufe des Lebens, aber im Zustand von Schamüberflutung sind diese Regionen nicht verfügbar. Das sogenannte Reptilienhirn übernimmt die Regie, grob vereinfacht zeige ich dahin, sind diese frühen Überlebensmechanismen, weg von der Angstquelle. Gehirnforscher sprechen von Fight, Flight or Hide. Angreifen, fliehen, verstecken, weg von der Angstquelle. Ja, und es passiert eine schamauslösende Situation, dann im Moment scheinbar gar nichts und plötzlich eine Reaktion wie vom ganz anderen Planeten, weil auch ganz gegensätzliche Regionen jeweils im Vordergrund stehen. Noch spannender finde ich andere Gehirnforscher, die haben geschaut auf der Ebene von Sympathikus, Parasympathikus. Das sind die beiden grundlegenden Nervensysteme, die aktiv, passiv, Anspannung, Entspannung regulieren.
Ja.
Normalerweise arbeiten die abwechselnd wie so eine Wippe. Normalerweise wird morgens der Sympathikus hochgefahren, mit der Folge, dass Herz schneller schlägt, Lunge häufiger atmet, Gehirnaktivitäten, Muskelspannung nehmen zu. Und abends der Parasympathikus, mit der Folge, dass Herz, Lunge, Gehirn langsamer arbeiten. Normalerweise arbeiten die abwechselnd, wie eine Wippe. Aktiv, passiv, Anspannung, Entspannung, Sympathikus, Parasympathikus. So, Gehirnforscher haben jetzt beobachtet, im Zustand von massiver, akuter Scham sind beide Systeme extrem hochgefahren. Extrem aktiv und zugleich extrem passiv. Geht eigentlich gar nicht.
Mhm.
Deswegen werden manche auch rot, manche bleich. Neulich im Roman habe ich gelesen, da stand irgendwie, sie erbleichte. Reaktion auf eine schamauslösende Situation und 3 Sätze später, sie wurde rot. Tak, tak, tak. So, es gibt eine schamrelevante Situation und wir können nicht nicht reagieren. Aber unsere Reaktion geschieht primär nicht aufgrund der höheren Gehirnfunktion, sondern aus so einem merkwürdigen Zustand von extrem aktiv und zugleich extrem passiv. So, kann ich ein Beispiel erzählen?
Ja, unbedingt. Ja,
wir haben mal in Freiburg den Sportunterricht beobachtet. Dann gab es eine Szene, Schüler, Jungs spielen Fußball, eine Schüler macht einen Fehler, einen schlechten Pass, er wird ausgelacht, da konnten wir genau beobachten, ein paar Momente später, wie dieser ausgelachte Schüler plötzlich brutal einen Mitschüler in die Knochen tritt. Das heißt, er springt aus der Scham in die Gewalt und das ist eben das typische andere Verhaltensweisen. So, wenn jetzt der Sportlehrer die Situation beobachten würde, vielleicht zum Thema machen würde, könnten alle Schüler lernen, es gibt Fehler und die sind mit Scham verbunden. Ja. Und wie wollen wir damit umgehen? Durch Auslachen, durchtreten oder wie wollen wir konstruktiv mit Fehlern umgehen? Diese Lernchance geht vorbei. Vielleicht ist das Klassenzimmer so groß oder die Turnhalle, der Lehrer kriegt das nicht mit. Oder der Lehrer beobachtet die Szene, versteht aber das Drama nicht. Weil Scham gehört dann nicht zur Sportlehrerausbildung. Und diejenigen, die Sportlehrer geworden sind, sind in der Regel nicht diejenigen, die als Schüler ausgelacht wurden.
Mhm.
Ich finde ja genau diejenigen, die ausgelacht wurden, das gäbe später gute Sportlehrer. Aber es ist leider andersrum. Was bedeutet, dass ich das Thema an die Sportlehrer oft wie rantragen muss? Es kann auch sein, dass der Lehrer die Situation beobachtet und den Schüler zusätzlich noch verhöhnt. Das heißt, der Schüler, der einen Fehler gemacht hat, und die Scham darüber ist eine eigene Leistung, er war zusätzlich beschämt, ausgelacht von seinen Mitschülern, kriegt noch eine weitere Portion Beschämung, Spott durch den Lehrer obendrauf. Und dass die Schüler, was alle Schüler lernen in diesem Unterricht ist, Schamgefühle durch verbale oder körperliche Gewalt zu ersetzen. Und wenn das wieder und wieder und wieder in ähnlicher Weise passiert, kann das mit der Zeit zum heimlichen Lehrplan werden dieses Unterrichts. Die Schüler lernen, Schamgefühle durch verbale und oder körperliche Gewalt zu ersetzen. Und vielleicht nicht nur in der aktuellen Situation, sondern die lernen vielleicht von vornherein mit einer bestimmten Haltung durch die Schule, durchs Leben zu gehen.
Wie meinst du das?
Ich habe 5 Jahre in den USA gelebt. Ich habe dort viel in Highschools unterrichtet. Mhm. Rückblickend muss ich an die bestimmte Jungs denken. Das waren oft solche Kerle, die mit so einer bestimmten Körperhaltung durch die Schule gehen. So ausgefahrene Schultern, breite Arme, so gewaltbereit marschieren.
Ja, so Gangstyle so ein bisschen. Mhm.
Genau, sodass keiner auf die Idee kommt, dass hinter dieser Maske an Gewaltbereitschaft ein Mensch ist, der psychologisch um sein Überleben kämpft. Scham, das ist Scham. Und worauf Erziehende, wenn überhaupt, reagieren, ist diese Gewaltbereitschaft. Und der Mensch dahinter in existenzieller Not, Scham, wird häufig übersehen. Das kann sein, dass der Junge noch Bewunderung dafür kriegt. Boah, das ist ein richtiger Kerl. Ist das ein Mann? So, warum sollte er dieses extrem schmerzhafte Gefühl der Scham noch spüren, fühlen, empfinden, wenn er stattdessen was anderes tut und dafür Respekt, Bewunderung kriegt?
Ja, niemand sagt ja, genau, niemand sagt, ach, wie toll, dass du dich schämst, sondern man sagt ja eher, wie toll, super, sieht toll, siehst du aus.
Ja, ja, genau.
Ja. Und dieses, dass ich das richtig verstehe, nochmal ganz kurz mit dem, in dem Moment, in dem wir uns schämen. Also man kennt das ja so oft, wenn Menschen so auf der Bühne stehen oder vor einer großen Gruppe was sagen müssen. Und dann wird der Hals trocken und in dem Moment, eigentlich wusste man den Vortrag wunderbar und die Hochzeitsrede war alles perfekt und in dem Moment steht man da und ist,
genau.
Und ist es das, dass dann in dem Moment einfach das Hirnareal sagt, stopp, hier ist gerade, hier kommt, und dadurch sind wir so verwirrt in diesen Situationen?
Ja, das Reptilhirn übernimmt die Regie. Mhm. Im Zustand von massiver, akuter Scham können wir vielleicht nicht mehr klar denken.
Und
übernimmt die Regie. Vielleicht nur noch stammeln, stattdessen körperliche Reaktionen, schwitzen, rot werden oder sowas.
Den Kopf nach unten machen, ja. Genau. Ja, das hat man manchmal, dass man, manchmal sieht man genau diese Menschen so an der Körperhaltung, du machst das gerade dir so vor, denkt man so, oh, der schämt sich, aber da wird ja niemand sagen, toll, du schämst dich, sondern, oh, guck mal, der sollte aber vielleicht nicht auf die Bühne gehen. Da kommt wieder die Beschämung dazu. Ein Teufelskreis ist das.
Genau.
Wie würde denn eine Schule oder ein Klassenzimmer der Würde aussehen nach diesem Prinzip?
Eine menschenwürdige Schule ist der Auftrag unseres Grundgesetzes. Mhm. Unbedingter Auftrag. Menschenwürdige Behörden, menschenwürdige Gefängnisse, menschenwürdige Schulen. Was bedeutet das? Genau. Gehen wir nochmal zurück auf die 4 Arten der Scham, die wir vorher gesprochen haben.
Also wir haben Anerkennungsscham, Intimitätsscham, Zugehörigkeitsscham und Gewissensscham.
Genau. Wir beschämen Menschen, wenn wir sie missachten, wie wir Luft behandeln.
Ja.
Wenn wir ihre Grenzen verletzen, ihr Bedürfnis nach Schutz. Wenn wir sie ausgrenzen, du bist falsch, du bist nicht richtig, du bist nicht normal. Und wenn wir sie zwingen, ihre eigenen Werte zu verletzen. Das Ganze kann auf personaler Ebene, aber auch auf strukturelle Weise geschehen. Strukturelle Verletzung von diesen 4 Bedürfnissen. Ich möchte ein Beispiel geben. Zum Beispiel viele Pflegekräfte sagen, das Pflegesystem zwingt mich schnell zu machen. Ich schäme mich so, mit den alten Menschen umzugehen.
Ja.
Wenn wir genau hingucken, wie viele Menschen müssen unter Rahmenbedingungen arbeiten, wo sie den Job behalten können, nur wenn sie ihre eigenen Werte verletzen. Und was das macht, da gibt es einen treffenden Ausdruck in der deutschen Sprache. Sich krumm machen oder buckeln. Sind wir genau wieder bei dieser typischen Schamhaltung. Bedeutet zusammengefasst, Menschenwürde aus schampsychologischer Sicht, wenn wir diese 4 Grundbedürfnisse nicht verletzen, sondern wahren. Ich sag's mal zugespitzt alt. Nehme an, ich wäre eine Lehrperson, ich blicke auf eine Schüler oder eine Schülerin. Und ich möchte umschreiben, was Menschenwürde aus schampsychologischer Sicht bedeutet. Thema Anerkennung. Ich sehe dich mit deiner Einzigartigkeit. Dein Körper, deine Gedanken. In Millionen von Jahren hat es dich noch nie gegeben. Du bist einzigartig. Thema Schutz. Ich respektiere deine Grenzen. Ich werde dich nicht zwingen, bedrängen, in Versuchung zu führen, mehr von dir zu zeigen, als du möchtest. Ich respektiere deine Grenzen. Thema Zugehörigkeit. Willkommen. Willkommen. Aus welchem Stadtteil du kommen magst, was immer deine Hautfarbe, Schuhgröße, auch wenn du gestern im Musikunterricht noch so falsch gesungen hast, wenn du noch so oft die Schule geschwänzt hast, willkommen. Und viertens Integrität, ich respektiere deine Werte. Ich werde dich nicht zwingen, deine Werte zu verletzen, dich nicht in Versuchen führen, deine Werte zu verletzen. Ich respektiere deine Werte und falls unsere Werte verschieden sind, bin ich bereit, in die Werteauseinandersetzung zu gehen. Das ist aus schampsychologischer Sicht Menschenwürde. Mhm. Ich habe es so deutlich, es ist gar nichts Abstraktes mehr.
Nein, gar nicht.
Das ist ganz praktisch. Das können wir gleich in der nächsten Begegnung betragen, diese
eigentlich,
Haltung.
Eigentlich jede Begegnung kann man so gestalten.
Ja.
Das ist ja auch, ja.
Und das jetzt durchbuchstabieren, was bedeutet das für eine Schule, für die Architektur, für die Eingangszone, für die Gestaltung von jedes einzelnen Unterrichtsfachs, für die Sprache, für die Didaktik, für die Beispiele, für die Inneneinrichtung, für das Lehrerzimmer, für die Gestaltung von Eltern-Lehrergesprächen. Ich habe so deutlich, da ist ganz schön viel Potenzial da drin.
Wir haben die eigene Scham, das eigene Schamempfindung und die Beschämung. Und nach meiner, jetzt die letzten Tage so drauf zu gucken, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, mhm, was Scham und Schamempfinden, mhm, Beschämung und den Weg betrifft. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Also stimmt, mhm, das, dass es irgendwie, mhm, Unterschiede gibt?
Mhm. Zumindest traditionell. Mhm. Also ich komme nochmal zurück, was wir vorhin hatten, Sympathikus, Parasympathikus. Mhm. Ne? Und im Zustand von massiver, akuter Scham sind beide Systeme extrem hochgefahren. Weil die Scham so schmerzhaft ist, ist alles andere weniger unerträglich. Um die eigene Scham nicht fühlen zu müssen, werden andere beschämt, ausgelacht, verspottet. Um die eigene Scham nicht fühlen zu müssen, werden andere gezwungen, sich zu schämen, indem sie beschämt werden, verachtet, lächerlich gemacht, bloßgestellt, lächerlich und so weiter. Das kann je nach Kontext kann das in ganz versteckter Weise passieren. Zum Beispiel rückblickend auf mein Studium 70er Jahre Deutsche Universität. Ich habe mich oft so dumm gefühlt, wenn der Professor Dr. vorne sprach mit seinen unverständlichen Abkürzungen, Fremdwörtern. Erst in Nordamerika habe ich Professoren erlebt, die sich verständlich ausdrücken. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Ich kenne das selber bei mir auch. Wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich gerade, wie es kommt. Und dann ein paar Monate später gucke ich drauf und das ist mir mal eingefallen. Dem einen Buchmanuskript, da waren so bestimmte Abschnitte, wo ich ganz viel wichtige Autoren auffahre, wichtige Zitate. Das waren genau die Teile, die ich noch nicht richtig verarbeitet hatte.
Was heißt, kannst du das kommen?
Das habe ich nicht verstanden. Gezwungen, sich zu schämen. Arroganz, schreibt Leon Wurmser. Mm. Abwehrmechanismus, wie ein Gockel stolzieren und der andere wird gezwungen, sich dumm, klein, hässlich zu fühlen.
Ja.
Und wenn ich Fremdworte mache, dann fühlt der andere sich dumm. Darum geht es.
Ja.
Und wenn ich mit Fremdworten um mich haue,
dann fühle ich mich dumm, genau, wenn ich nicht weiß, was heißt eigentlich Lamoyant oder wie auch immer. Und genau. dann fühle ich mich klein. Und
genau,
ja,
hm. genau. Ich frage manchmal in berufsspezifischen Fortbildungen, welche Abwehrmechanismen sind in Ihrem Berufsfeld gewünscht? Da sagen zum Beispiel Rechtsanwälte und Ärzte häufig Fremdworte. Vieles könnte man gut auf Deutsch sagen. Aber wenn ich es auf Lateinisch sage, hat was. Der andere wird gezwungen, sich dumm, klein, hässlich zu fühlen.
Ja.
Arroganz. Anderer Abwehrmechanismus ist Projektion. Ganz einfach. Ein Schüler schämt sich für seine homosexuellen Fantasien, projiziert es auf einen anderen, ist eine schwule Sau.
Mhm.
Ist ja auch bekannt aus dem Nationalsozialismus, dass gerade manche homosexuelle Menschen in der Nazi-Bewegung besonders wütend gegen Homosexuelle gehandelt haben.
Genau deswegen, weil sie die eigene wieder abgewehrt haben, die eigene Scham.
Genau. Mhm. Dritter Abwehrmechanismus wäre einleitend. Es gab vor 21 Jahren, glaube ich, war der Krieg USA-Irak.
Mhm.
Es ging damals gegen Hussein und zu Beginn dieses Kriegs haben die in den USA junge Männer befragt. Was hältst du von diesem Krieg und was für ein Auto würdest du gerne kaufen?
Was hältst du von dem Krieg und welches Auto? Okay.
Und das Experiment war so aufgebaut, die haben die Jungs erstmal in zwei große Gruppen geteilt. Die eine Hälfte, die wurden ganz normal befragt. Die andere Hälfte, da wurden die Versuchsteilnehmer auf dem Weg zur Befragung kurz vorher durch verstecktes Theater beschämt. Das haben die Jungs gar nicht mitbekommen. Aber so durch verstecktes Theater haben die so mehrere Portionen Beschämung eingegossen bekommen. Bist du überhaupt ein richtiger Mann? Du Schlappschwanz? Du wirkst so weibisch? Bist du überhaupt ein richtiger Mann? Und so weiter. Und dann haben die verglichen. Das zeigte sich, dass die Jungs, die eben durch verstecktes Theater beschämt wurden, dass die deutlich häufiger als die Nicht-Beschämten den Krieg befürwortet haben und den Kauf von diesen protzigen, hochrädigen Pickup-Trucks mit diesen dicken, lauten Auspuffen, die man Samstagabend auf- und abfahren sehen kann in US-Kleinstädten. Sodass die psychologisch sagen können, Hochmut kommt häufig nach dem Fall. Erst die Beschämung, Erniedrigung, Demütigung, Entwürdigung und danach das protzige, hochmütige, arrogante Verhalten.
Das ist also tatsächlich so dieses Gefühl, was man manchmal hat, wenn man jemanden sieht, wo man denkt, also entweder bist du Förster, also hier in Berlin mit diesen großen SUVs, oder irgendwas, irgendwas stimmt mit deinem Selbstwert nicht. Ja. Dann ist das gar nicht so verkehrt. Dieses, ja. Also Förster sind die wenigsten hier, und dann ist es wirklich das Selbstwertgefühl, was irgendwo sich irgendwie verpanzern muss und eine richtig dicke Karre braucht.
Das ist ja wie ähnlich diese Körpersprache von dem Highschool-Jugendlichen, der so geht. Das ist eben Auto, das so Produkt, das sind wir wieder beim Thema, ein Produkt, das die Schamabwehr ist sozusagen, indem ich dieses Auto fahre, bin ich was, gelte ich was.
Und da brauche ich nicht, da kann ich nicht beschämt werden. Niemand, ich sitze ja in diesem großen, fetten Auto.
Genau.
Und aber dass die noch, das ist eine, auch wenn du beschämt wirst, dass du dann auch noch eher bereit bist, in den Krieg zu ziehen oder dass dein Land in den Krieg zieht.
Ja, und das ist ja in militaristischen Gesellschaften wird das ja systematisch benutzt, diese Beschämung. Erinnerst du noch den Film Full Metal Jacket?
Es sagt mir was, aber ich weiß nicht mehr, was da los war.
Zeigt die Grundausbildung bei den Marines, eine sehr brutale Militäreinheit, wenn die Rekruten in der Grundausbildung erstmal beschämt werden, erniedrigt, bloßgestellt, lächerlich gemacht werden. Und wenn die Rekruten übervoll sind mit Schamgefühlen, kommt die Organisation und sagt, wenn ihr stramm steht und gewaltbereit seid, dann seid ihr richtige Männer. Und diese Gewaltbereitschaft kann dann genutzt und gerichtet werden. Weil die Scham so passiv ist, lieber aktiv sein, weil sie sich so ohnmächtig anfühlt. Lieber Täter als der letzte Dreck. Deswegen wird Scham häufig durch Trotz, Wut, Gewalt abgewehrt. Für Männer, für Jungs, Männer.
Ja.
Traditionell. Mhm. Ne? Und Jungs, Männer, die das nicht machen, die werden eben als Weicheier, Schwul oder Feiglinge fertig gemacht. Und das kann, je nach Kontext, kann das eine Gewalt nur durch Worte sein, verbale Gewalt oder körperliche Gewalt.
Und wie würdest du, also jetzt hast du schon gesagt gerade, das ist eine Reaktion, das ist ein Abwehrmechanismus von eher Männern. Wie unterscheidet sich das zwischen Männern und Frauen?
Ja, und das ist eben eher sozusagen diese Sympathikus-Seite. Extrem aktiv. Andere werden verächtlich, arrogant, gewalttätig angegangen.
Mhm. Das ist eher männlich.
Genau, traditionell.
Traditionell. Mhm.
Und Jungs, Männer, die das nicht machen, die werden fertig gemacht. Ich glaube, das männlich-weiblich verwischt sich. Mhm. Und diese andere Seite sind Verhaltensweisen, die traditionell eher Mädchen oder Frauen zugeschoben wurden, wo der Parasympathikus im Vordergrund steht oder eine Kombination. Zum Beispiel eine Seminarteilnehmerin berichtet mal, ich stand auch vorne an der Tafel, ich wurde ausgelacht und da bin ich kollabiert. Kann sein, dass wir nicht körperlich kollabieren, sondern nur innerlich. Ich bin ja nichts. Hm. Lehrer in Fortbildung berichten nicht selten. Bei mir in der Klasse ist eine Schülerin. Ich lese ihren Namen im Klassenbuch. Ich weiß nicht, wer das ist. Das sind Menschen, die schon als Kinder gelernt haben, sich unsichtbar zu machen. Wenn der Lehrer mich nicht sieht, kann ich auch nicht vorgeführt werden. Diese Parasympathikus. Wer einen beschämenden Sportunterricht hat, geht dann halt nicht mehr tanzen oder treibt keinen Sport. Ein Freund von mir musste Musik im Stimmbruch vorsingen, im Musikunterricht.
Hatte ich auch, ja.
Wurde ausgelacht, hat Jahrzehnte nicht mehr gesungen. Was tun wir alles nicht? Und das kann sich wie ein roter Faden durchs Leben ziehen. Altenarbeit, die Betreuer bieten eine Singgruppe, Bastelgruppe, Malgruppe an. Dann kommen auf die Botschaften alter Menschen, ich bin ja nicht musikalisch, ich bin ja nicht kreativ. Was tun die alles nicht, aus Angst vorgeführt zu werden? Ich finde auch was Trauriges dabei, welche Bilder nicht gemalt werden.
Welche Wege nicht gegangen werden, weil man irgendwann, ja, weil die Musiklehrerin, der Sportlehrer oder die Eltern gesagt haben, also ganz ehrlich, Stefan, das ja nun wirklich nicht, oder Matze. Ja, also, ja. ganz viele Wege wären nicht gegangen, weil wir das nicht haben wollen, dass irgendjemand auf uns zeigt und sagt, das ist ja ein hässliches Bild.
Ja.
Wahnsinn. Wie viele Kunstkarrieren damit wahrscheinlich kaputt gemacht worden sind.
Schönes Stichwort Kunst.
Mhm. Liebe ich.
Ich auch.
Ja. Wir haben schon unsere Liebe für die Beatles kurz gegenseitig kundgetan.
Es gibt ja auch konstruktive Reaktionen auf die Scham. Und da möchte ich eines zeigen. Nimm an, ich hätte einen Fehler gemacht. Aber ein Fehler in diesem Kontext, wenn der Kontext so ist, hier einen Fehler zugeben, bedeutet Überlebensangst. Dann kann ich nicht sagen, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Muss ich alles tun, um den Fehler zu leugnen, rechtfertigen, Lügengeschichten abschreiben, schummeln. Es hat massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft. Vermeidbare Todesfälle in deutschen Krankenhäusern. Mehr als 18.000 Menschen sterben jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern. Und es liegt auch daran, dass bei uns Todesfälle in Krankenhäusern schnell mal vertuscht werden, anstatt daraus zu lernen. Oder Schummelkultur, ich sage nur Volkswagen-Konzern.
Mhm.
Aber diese Lügengeschichten, das ist dann nicht auch ein kreativer Anteil dabei. Freunde von uns haben mal berichtet, ihr Sohn hat im Keller eine Überschwemmung gemacht.
Mhm.
Der Junge hat den Wasserhahn nicht zugemacht. Und die Eltern haben den Jungen zur Rede gestellt und hat so süß geantwortet. Von den Eltern zur Rede gestellt, sagt der Junge also, das war das Weiße Wiesel.
Hm.
Ich glaube, wir kennen viele Weiße Wiesel-Geschichten.
Ja.
Altenpflege, ganz häufig. Ein Bewohner ist inkontinent, am Morgen kommt die Pflegekraft. Ein Bewohner sagt, das war ich nicht, kann nicht ausgehalten werden. Ganz häufig in der Altenpflege sagt ein Bewohner dann, das Fenster war auf, auch wenn das Fenster gar nicht auf war. Und ich hatte mal eine Altenpflegerin im katholischen Pflegeheim. Die kam eines Morgens rein ins Zimmer, der Bewohner ist inkontinent, der Bewohner war nass, aber der Bewohner direkt über dem Bett hatte ein Kruzifix und der Bewohner sagt, das war der da. Kreativ gelöst. Scham und Humor ist eine wunderbare Beziehung. Ich habe viele Jahre mit einem Clown zusammengearbeitet. Der Clown machte alles das, was wir uns verkneifen, aus Angst ausgelacht zu werden. Und er macht das extra. Unmöglich gekleidet, stolpert, kleckert, spielt falsch. Wenn wir genau hingucken. Charlie Chaplin.
Ja, stimmt.
In seiner Autobiografie, die ersten 50, 70 Seiten, das ist unfassbar. Was für eine Familie, was für eine Kindheit er hatte. Arme, getrennte Eltern. Die Mutter war in der Psychiatrie, im Armenhaus, Hunger. Aber Charlie Chaplin wäre nicht der geworden, der er heute ist, als wie wir ihn kennen, ohne diese Kindheit. Das heißt, viele Künstler haben mit ganz viel Scham angefangen und haben das in kreativen Prozess ausgestaltet. Das sind natürlich die positiven Momente. Es gibt im Gefängnis Rottenburg bei Tübingen ein ganz großartiges Projekt. Die haben die Strafgefangenen eingeladen, ihre Lebensgeschichte niederzuschreiben und dann Rap-Songs draus zu machen. Lebensgeschichte bedeutet oft ganz viel. Beschämung, Erniedrigung, Demütigung und dann Rap-Songs. Dann gibt es eine Aufführung im Gefängnis. Von außen kam das deutsche Jugendballett. Und einer dieser Straftäter sagte über diese Aufführung, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so Anerkennung bekommen. Wenn es gelingt, Charme in einem kreativen Prozess auszugestalten. Astrid Lindgren, es wird vermutet, dass eine uneheliches Kind, massive Scham damals, mit dazu beigetragen haben mag, dass sie diese wunderbaren Kindergeschichten schrieb. Also es gibt auch konstruktive Reaktionen auf die Scham.
Ja, also ich glaube auch, also diese, ich habe jetzt in den letzten paar Wochen immer mal wieder auch mit zufälligerweise oder vielleicht auch nicht, mit Männern hier gesprochen, die Mobbing-Erfahrungen gemacht haben in der Schulzeit und eigentlich eine Reaktion ist, jetzt, einer ist ein sehr, sehr erfolgreicher Comedian geworden, Bastian Bielendorfer, und wurde extrem gemobbt in der Schule.
Er ist an was geworden?
Comedian.
Ah, super.
Er ist Comedian
genau.
geworden.
Ja, ja, genau.
Ja. Und also, ne, passt zu Clown. Und der andere ist, Markant heißt er, und der ist ein Aktivist, der jetzt Jugendlichen hilft, aus der rechtsextremen Szene rauszukommen. Und es ist sehr erfolgreich als YouTuber. Und er hat auch eine große Mobbing-Erfahrung gehabt.
Genau.
Und es ist interessant, genau, dass man dann sagt, okay, ich will das nicht nochmal erleben.
Genau.
Und ich finde ein Ventil, wie ich das vermeiden kann genau. oder wie ich auch daraus schöpfen kann.
Genau.
Ich habe noch eine Frage zu dem, weil das habe ich, da sind wir noch nicht hingekommen. Du hast das auch erst schön gesagt, ne, dass man das jetzt nicht so pauschal sagen kann. Aber was ist eine typische Reaktion von Frauen auf Scham?
Ach so. Da waren wir unterbrochen. Hm. Ja, stimmt. Es geht noch weiter. Sucht.
Sucht.
Eine Schülerin hat mich hingewiesen, sie ritzt sich, um Schamgefühle wegzumachen, nicht zu spüren. Das kann zu einem Teufelskreis führen. Sehr bekannt in der Suchttherapie, auch beschrieben im Kleinen Prinz, da sagt der Alkoholiker, ich trinke, weil ich schäme mich, weil ich trinke. Ich hatte mehrfach Wochenenden mit trockenen Alkoholikern begleitet. Das war mir sehr berührend, wenn ältere Menschen von ihrem Teufelskreis sprechen. Andere Form wäre, keine schwachen Gefühle zeigen. Emotionale Erstarrung wurde häufig beobachtet bei Überlebenden von traumatischen Erfahrungen, zum Beispiel Kriegsveteranen. Emotionale Erstarrung, ne, das ist natürlich für Lehrer extrem anstrengend, ne, vor 20, 30 Schülergesichtern, wo kein Nicken, keine Resonanz da ist. Das kann zu einer alles durchdringenden chronischen Langeweile führen. Alles scheißegal, kann zu Depression werden, extrem bis zum Suizid. Viele Suizide haben versteckten Schamhintergrund. Lieber tot als rot. Lieber tot als die Scham länger auszuhalten.
Also lieber tot als rot, in dem Moment auch rotes Gesicht bekommen.
Ja.
Nicht politisch.
Ja, ja. Lieber tot als die Scham länger zu ertragen. Viele Suizide haben versteckten Schamhintergrund. Oder auch Perfektionismus. Es gibt zwar Leistungen, also Scham kann auch in konstruktiver Weise in Ehrgeiz umgesetzt werden, aber wenn der Ehrgeiz absolut wird, nur wenn ich der Beste bin, nur wenn ich der Erste bin, nur dann werde ich nicht ausgelacht. Das kann zum Perfektionismus führen. Ich muss perfekt sein, ich, mein Partner, meine Partnerin, mein Kind. Und perfektionistische Menschen tyrannisieren sich ja und ihr Umfeld. Alles muss perfekt sein, sonst werde ich ausgelacht, sonst werde ich nicht geliebt. Also sozusagen Aggression gegen sich selbst, wertet sich ab, zeigt seine Talente nicht. Bis hin zu Sucht oder Depression oder Suizid. Das sind eher die traditionell weiblichen Verhaltensweisen, die für Mädchen oder Frauen gewünscht wurden. Aber das männlich-weiblich verwischt sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten.
Das heißt, also da haben wir nochmal was Neues. Also wir haben erst diese Gruppe gehabt oder die Minderheit. Ja. Das heißt, eine Reaktion, um die Scham abzuwehren, ist, nach außen jemanden zu mobben beispielsweise. Ja. Jemanden, den es schon sowieso nicht so gut geht.
Ja.
Und eine andere Reaktion ist, sich selbst zu verachten.
Genau.
Ja.
Sozusagen Aggression gegen mich selbst. Mich klein machen, mich verstecken, mich entwürdigen, mich nicht gut behandeln, mich quälen mit Perfektionismus versus andere werden verachtet, arrogant, gewalttätig angegangen. Aber beides sind Methoden, die Scham nicht zu spüren, zu fühlen. Ich will nicht sagen, hinter all diesen Phänomenen steckt Scham. Aber Scham drückt sich häufig in diesen destruktiven oder selbstdestruktiven Weisen aus.
Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also was ist ich sag mal, also niemand kommt ja so sehr dazu, wenn dann nicht auch was wäre. Ja. Wenn du es erzählen willst.
Gerne. Sehr spannende Geschichte. Das war 1998 im Rahmen eines Forschungsprojekts, das ich gegründet habe, um eine Frage zu erforschen, die mich zeitlebens immer ganz stark beschäftigt hat. Ich bin 1951 geboren und die eine Frage hat mich immer stark umgetrieben. Wie war der Nationalsozialismus möglich? Was fanden die Leute damals so toll an diesem Adolf Hitler? Habe ich lange nicht verstanden.
Kann ich kurz was dazu fragen? Warum war das für dich so eine wichtige Frage? Also wir haben ja gelernt schon, eigentlich, da ist dieses Gefühl, da ist diese Scham.
Genau.
Und ich will sie gar nicht erst haben, wir gucken gar nicht hin, weiter geht's, Wirtschaftswunder, let's go.
Ja, genau.
Warum hast du hingeguckt oder wolltest du hingucken?
Rückblickend war es wohl die Scham, die ich gemerkt habe, die überall war. Ich erinnere so einen Dorfbewohner, der so noch im SS-Mantel runterging, rumlief.
Wow.
Und es gab auch kurz vor Kriegsende noch schlimme Morde in diesem Dorf. Aber das war natürlich kein Thema. Aber irgendwie, glaube ich, habe ich gespürt. Auf jeden Fall, da war irgendwas. Hat mich interessiert. In der Schule war es kein Thema. Um eine Antwort zu kriegen, habe ich in den 70er Jahren Politik, Psychologie und Neue Geschichte studiert. Ich habe vor allem die Fachliteratur über den Nationalsozialismus vorwärts, rückwärts studiert. Was hat nie Klick gemacht. Die Fachliteratur hat mir nie eingeleuchtet, wirklich. Viele Forscher haben so ein besonderes Charisma in seiner Person gesucht. Nee, wir müssen die Anhänger befragen.
Ja.
Eigentlich ganz einfach. Aber viele Leute fanden das gar nicht so gut. Einige Kollegen im Hochschulumfeld haben den Kontakt mit mir abgebrochen. Und immer wenn ich so erzählt habe im Bekanntenkreis, was wir machen, ich habe merkwürdige Reaktionen bekommen. Wie wenn ich was ganz Unanständiges da tue. Das hat mich jetzt erst recht gereizt. Jetzt haben wir erst recht angefangen, Interviews zu führen und angefangen auszuwerten. Aber es hat erst mal nicht Klick gemacht. Uns fiel zur Forschungsfrage nichts ein lange Zeit. Aber was uns auffiel, war, dass wir Interviewer oft ziemlich komisch aus Interviews rauskamen. Verwirrt, nicht gut beieinander, neben der Kapp durch den Wind. Sodass klar war, wir brauchen dringend Supervision und Teamsupervision. Mhm. Und in einer Supervision passierte plötzlich das. Einer der Interviewer sagt, dass er sich schämt. Ich habe spontan so gemacht, weil ich kannte das von mir auch, das Gefühl, andere Interviewer haben sich angeschlossen. Irgendwie habe ich geahnt, jetzt habe ich endlich den Schlüssel gefunden zum Verständnis des Nationalsozialismus. Aber schon komisch, wieso schämen wir uns? Wäre nicht logisch zu erwarten, dass die sich schämen. Wir haben es als Gegenübertragung interpretiert, ein Begriff aus der Tiefenpsychologie. Das heißt, etwas von der Dynamik des Nationalsozialismus ist bei uns gelandet in Form von Scham. Ich habe erst mal ernst genommen, aufgegriffen. Ich habe die Fachliteratur, die Forschung über Scham zusammengetragen und dann einen Blick auf die Interviews geworfen und dann hat es ganz groß Klick gemacht. Dann habe ich endlich verstanden, wirklich Klick verstanden, wie das damals möglich war. Ein Schamabwehrprogramm, ne? Um die Scham nicht fühlen zu müssen. Die Scham aufgrund der Erziehung, die war ja extrem beschämend damals. Und die Scham, Verlierer im Ersten Weltkrieg zu sein. Und die Scham, arm zu sein und keinen Arbeitsplatz zu finden. All diese Scham, die hat der Hitler genommen und in Wut gegen die Juden verwandelt. Ganz einfach. So wie es Trump heute macht mit den weißen Arbeitern im Rust Belt, die ihr Leben nicht gebacken kriegen, weil die Industrie runtergeht. Er verwandelt es in Wut gegen die Mexikaner. Ein Schamabwehrprogramm. Man müsste sich nicht länger schämen, Deutscher zu sein, sondern konnte stolz sein, Deutscher zu sein. Herrenrasse und so weiter. Ganz einfach. Und wenn wir mal genau hingucken auf die Hitlerreden, wir kennen ja aus den Medien oft nur die letzte Viertelstunde einer Rede. Er hat aber davor 1 oder 2 Stunden geredet und durchaus langsam, einfühlsam. Und da hat er eigentlich seine Schamgeschichte erzählt und immer wieder die Gelegenheit gegeben, an den Zuhörern dass seine Zuhörer sich wiederfinden mit ihrer eigenen Schamgeschichte. Er hat sozusagen die Schamgefühle eingesammelt und dann am Schluss die Schamabwehr draus gemacht. Genommen, instrumentalisiert. Ein Schamabwehrprogramm.
Und deswegen haben so viele Menschen gesagt, ich folge dem, also ich, das ist eine Möglichkeit, mich nicht dafür zu schämen, dass ich arm bin, dass es meinem Land nicht so gut geht und dass ich jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht. Der gibt uns die Möglichkeit, ich fühle mich besser, weil ich dem zugehört habe.
Und? Kommen wir mal auf die 4 Themen zurück. Anerkennung. Menschen, wir missachten Menschen, wenn wir ihnen Anerkennung verweigern, wenn wir sie missachten, wie Luft behandelt, sie schneiden. So, jetzt möchte ich eine Geschichte erzählen, was denn immer wieder berichtet wurde in Interviews. Ganz viele Interviewer, Männer wie Frauen, haben angefangen, Hitler war ein Verbrecher, der Holocaust war ein Fehler. Aber kurz danach haben viele berichtet mit leuchtenden Augen, aber er hat mir in die Augen geschaut. Für viele alte Leute ist bis heute Hitlers Blicke in ihre Augen das Erleben des ihres Lebens, wo daneben das kognitive Informiertsein wie zweitrangig wirkt.
Interessant.
Hitler war ja häufig in der Öffentlichkeit. Es gab ein Interview, das war durchgängig in der Vergangenheitsform, bis auf diesen einen Satz, er blickt mir in die Augen, wie wenn dieser Augenblick gegenwärtig wäre. Hitler war ja ganz häufig in der Öffentlichkeit, links und rechts Tausende. Und objektiv geht das gar nicht, dass er jedem in die Augen guckt. Aber der Hunger nach gesehen werden, nach Anerkennung war so groß. Auch wegen der Säuglingserziehung, auch wegen der Erziehung. Erinnerst du dich an den Film Das weiße Band?
Ja, von Michael Haneke.
Genau. Wie da mit Demütigung, mit Missachtung gearbeitet wurde.
Ganz schlimmer Film, also schlimm gut.
Und er wird da durchgefahren und er sieht in die Menge und jeder fühlt sich angesehen. Und das ist das Erlebnis ihres Lebens. Wir hatten noch Interviewte, die haben noch 1998 bereut, dass sie durch irgendeinen dummen Zufall ihr Leben dem Führer nicht geben durften. Da hat man in die Augen geblickt. Die wussten über die Millionen von Morden, das wird diese kluge und informierte Leute. Aber der Blick.
Krass.
Bei der Anerkennung sind wir verführbar.
Bei der Anerkennung sind wir verführbar.
Und verletzbar. Eine Pflegekraft hat mal berichtet, sie ging durch den Flur vom Pflegeheim und sie in Gedanken übersieht eine alte Dame, eine Bewohnerin. Und am nächsten Morgen faucht die alte Frau die Pflegekraft an. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Sie, die Pflegekraft, war nur in Gedanken, für die tut sich ein Abgrund auf. Also wir haben ja vorher über Missachtung gesprochen. Das ist wirklich, Missachtung ist ein traditionelles Herrschaftsmittel. Hat eine lange Tradition, auch in der Schule, im Kindergarten in die Ecke stellen, ist eine Mobbing-Methode. Und das Gegenteil hat Hitler praktiziert. Er hat in die Augen geguckt. Und
das heißt, ich werde nicht gesehen und ich empfinde eine Scham, weil ich nicht gesehen werde? Ist das richtig?
Ich würde gerne eine Geschichte vorlesen.
Ja klar, unbedingt. Ja, sehr gerne.
Ausschnitt aus dem Roman »Sehr blaue Augen« von Toni Morrison, Nobelpreisträgerin aus USA. Schwarz, das Buch in den 60er oder 70er Jahren geschrieben. Das Buch wurde gerade von Trump-Anhängern aus Schulbibliotheken gerissen. Und in diesem Roman geht es um ein kleines schwarzes Mädchen. Pecola geht die Straße entlang zum kleinen Laden, wo es billige Zuckersachen gibt. Sie hat 3 Pennies, ist voller Verheißung. Den Löwenzahn am Fuß des Telefonmastens findet sie schön. Pecola versteht nicht, warum Erwachsene ihn Unkraut nennen. Sie lebt den Gehsteig, hier ein Spalt, dort eine verschobene Betonplatte. All dies sind Prüfsteine der Welt, die sie sich zu eigen macht. Vor der Ladentheke betrachtet sie die Auslage der Süßigkeiten und beschließt, Mary Janes Bonbons zu kaufen. Mr. Jakubowskis grauer Kopf ragt über den Ladentisch. Er reißt seinen Blick aus seinen Gedanken, um ihr zu begegnen, blaue, triefäugige Augen. Aber irgendwo zwischen Blicken und Sehen ziehen seine Augen sich zurück, zögern, bleiben in der Schwebe. Denn für ihn lohnt sich die Anstrengung eines Blickes nicht. Er sieht sie nicht, weil es für ihn dann nichts zu sehen gibt. Wie könnte ein 50-jähriger weißer Emigrant durch ständige Verluste abgestumpft ein kleines schwarzes Mädchen sehen? Nichts in seinem Leben hat ihn darauf vorbereitet, dass dies notwendig wäre. Pecola blickt zu ihm auf und sieht Leere, wo Neugier wohnen sollte. Und noch etwas, sie sieht das totale Fehlen der Anerkennung des anderen, diese eisige Isoliertheit. Sie weiß nicht, was seinen Blick so in der Schwebe hält, und doch ist diese Leere ihr nicht neu. Sie hat eine Schärfe und irgendwo darunter lauert der Ekel. Sie hat ihn in den Augen aller Weißen lauern sehen. Und dieser Ekel muss ihr gelten, ihrer Schwärze. Alles in ihr ist im Fluss und voller Vorfreude, aber ihre Schwärze ist und bleibt furchtbar. Und diese Schwärze ist das Entscheidende. Sie schafft diese Leere in den Augen der Weißen, in denen der Ekel lauert. Sie zeigt mit den Fingern auf die Mary Janes, der stille Versuch eines schwarzen Kindes, sich einem weißen Erwachsenen mitzuteilen. Herrgott, kannst du nicht reden? Seine Finger streifen die Mary Janes Bonbons. Sie nickt. Wie viel? Sie hält ihm die 3 Pennies hin. Er schleudert ihr 3 Päckchen zu. Als er das Geld von ihrer Hand nimmt, zögert er, weil er ihre Haut nicht berühren möchte. Draußen fühlt Pecola die unerklärliche Scham verebben. Sie sieht Löwenzahn und denkt, das ist wirklich hässlich, das ist Unkraut. Sie stolpert über den Spalt im Gehsteig. Ärger erwacht in ihr. Sie denkt an Mr. Jakubowskis Augen und Scham wallt wieder in ihr auf. Was tun, ehe die Tränen kommen? Die Bonbons fallen ihr wieder ein. Das Einwickelpapier zeigt ein Bild der kleinen Mary Jane. Nach ihr sind die Bonbons benannt. Weißes, lächelndes Gesicht, blonde Haare, blaue Augen, die sie aus einer Welt des Wohlstands anblicken. Die Augen sind mutwillig, Pecola findet sie schön. Sie isst nun die Bonbons. Ihre Süße tut ihr gut. Mit dem Essen der Bonbons wird sie irgendwie diese Augen. Wird sie Mary Jane.
Wow. Man schämt sich für das, was man ist.
Nur ein Blick.
Ja. Also ich habe erst darüber nachgedacht, über die Frage, wo ist denn eigentlich meine Scham? Also wo schäme ich mich, wo habe ich mich geschämt, wo wurde ich beschämt? Und was ist dann meine Abwehr? Was ist dann das Resultat dessen? Und wenn ich das jetzt höre, dann denke ich aber auch, okay, wo habe ich, ich bin jetzt kein Krankenpfleger, aber wo habe ich jemanden nicht genau angeguckt? Wo habe ich vielleicht hier einfach eine kritische Frage gestellt und die Person, die hier saß, hat sich total beschämt gefühlt, wurde beschämt und geht raus und findet die Blumen plötzlich hässlich oder sich. Mhm. Und wie schwer es natürlich auch ist, also ich versuche immer netter und freundlicher Mensch zu sein und auch zu sehen, aber es gibt natürlich Momente, da geht man aus der Tür raus und ist einfach nur gestresst, wie die Krankenpflegerin. Wie machst du das? Also auch mit dem Wissen, dass wir alle so schnell beschämbar sind auch.
Ja, verletzbar sind, ja. Das wird irgendwann trocken sein. Wenn wir lang genug sprechen, wird das trocken. Es gibt auch Resilienz. Einmal, das tröstet, denke ich. Und nicht jede beschämende Botschaft kommt als Beschämung an. Sender. Also es gibt viele Faktoren, die dazu wirken. Also vieles prallt auch ab oder wir nehmen es nicht wahr. Und es geht nicht darum, Scham zu ersparen. Nicht zu kurz springen in unserem Gespräch. Schweizer Schulpsychologen haben beobachtet, dass heute viele junge Lehrpersonen in die Schule gehen. Die haben so sehr den Wunsch, ihre Schüler nicht zu beschämen, dass sie gar nicht mehr Stellung nehmen zu Fehlern oder Fehlverhalten. Viele junge Lehrer haben so sehr den Wunsch, bessere Lehrer zu werden, als sie selbst erlebt haben, dass sie lieber den übernächsten Schüler aufrufen, anstatt Fehler oder Fehlverhalten zu benennen. Damit lassen wir Schüler alleine mit ihren Fehlern. Darum geht es mir nicht. Nietzsche hat mal geschrieben, was ist dir das Menschlichste, jemandem Scham ersparen? Nein. Der Junge, der seine Oma haut, dem ist die Scham zuzumuten, wenn die Oma sagt, Lukas, hör auf, du tust mir weh, ist ja keine Beschämung.
Ja.
Beschämung wäre, du Scheißkerl. Oder der Junge, der
oder was, alle Männer, alle Jungs.
Genau.
Ja.
Oder der Junge, der was, oder Bademantel, ne? Es macht einen Unterschied, wo man sagt, wenn jemand zu dir sagt, stopp, ist es nicht in Ordnung, den Bademantel im Hotel mitgehen zu lassen, also, du Dreckskerl, du Scheißkerl. Ich habe mich mal als Jugendlicher in Frankreich richtig daneben benommen. Ich werde jetzt nicht sagen, worum es geht. Mhm. Danach kam eine ältere Französin, die hat das richtig gut gemacht. Die hat mich höflich angesprochen und hat gesagt, übersetzt, ihr Verhalten war nicht richtig. Sie hat mir die Scham zugemutet, ohne mich zu beschämen.
Ja.
Und das ist das Kunststück. Das heißt, es gibt eine schamrelevante Situation und wir können nicht reagieren. Als Lehrer, Lehrerin, als Eltern, als Erziehender, wie auch immer. Und da besteht die Kunst eben darin, auf eine Weise zu reagieren, die nicht beschämend ist, die trotzdem Scham auslösen kann. Wenn wir das in einem würdevollen Kontext machen, in nicht beschämender Weise, kann das ein ganz wichtiger Lernimpuls sein. Scham zumuten, das müssen wir aushalten, ohne zu beschämen.
Ich habe jetzt verstanden, dass es dann eben um den Unterschied geht zwischen der Tat, dem Verhalten und der Person.
Genau.
Ja, also dass ich sagen kann, du hast hier ganz schön viel rumgekleckert mit deinem Wasser.
Ja,
und, genau. Und nicht, du immer kleckerst du mit dem Wasser.
Genau,
ja.
Du schon wieder.
Du schon wieder mit deinem Wasser, ja.
Genau.
Und das ist der, und so können wir auch, ja, so können wir damit umgehen. Aber wie gehst du? Ich weiß, es gibt eine Resilienz. Und wenn man dann, ich meine, du hast jetzt, dadurch, dass du dich so viel damit beschäftigst, ist der Schamblick ja immer da, nehme ich an. Du hast eine Brille auf, das heißt, du hast wahrscheinlich immer, du siehst überall, wie das ist, aber ich möchte niemanden verletzen und du auch nicht. Du möchtest niemanden beschämen, erst recht nicht, wenn du weißt, was es anrichten kann.
Ja. Und trotzdem passiert es.
Trotzdem passiert es, ja.
Und das ist extrem schmerzhaft und vielleicht doppelt schmerzhaft, weil ich natürlich hohe Ansprüche habe, das nicht. Ja?
Ja.
Ich bin meinen eigenen Sprüchen nicht gerecht. Und es gibt so Situationen. Ja?
Und dann schämt man sich wieder.
Ja.
Und dann gibt es aber auch einen Weg, damit umzugehen und zu sagen, wie jetzt zum Beispiel, dann schäme ich mich, um es nicht wegzuschieben.
Nicht weg, sondern ja, diese Handlung bleibt bei mir. Ich habe jetzt Unrecht, ich bin jetzt im Zustand von Unrecht, habe jemandem wehgetan. Und das Unrecht ist in der Welt. Und wie kann ich leben, dass das morgen, übermorgen nicht ist? Hm. Das ist das Problem mit dem, schnellen Entschuldigen. Hm. Scham, Schuld ist noch ein
Thema. Lass uns da reingehen noch, ja, bitte.
Dieses Sorry, ne? Schnell weg damit. Da werden Entwicklungs-, ne, Veränderungspotenziale weggetan.
Erzähl, wie meinst du das?
Na, nimm mal an, ich hätte meine Frau misshandelt. Wenn ich so gucke, was unsere Kultur, was unsere Medien sagen, es würde reichen, wenn ich sage, sorry. Dann gucke ich meine Frau an. Noch nicht gut? Nein. Entschuldigung? Immer noch nicht gut? Nein. Ich entschuldige mich? 100 rote Rosen? Nein. Es gibt so eine Banalisierung der Entschuldigung. Wenn ich sorry höre, kriege ich die Krise. Für eine gelungene Entschuldigung brauchen wir die Scham. Wir brauchen die Scham. Und da gibt es, ich möchte mal das Gehirn aufzeichnen.
Ja, bitte.
Mhm. Scham ist hier.
Hinten.
Im Reptilienhirn. Mhm. Und Kognition hier. Und die Verbindung zwischen Reptilienhirn und den höheren und späteren ist relativ abgeriegelt, deswegen durchgehender Strich.
Ja.
Die Verbindung zwischen Kognition und Emotion ist durchlässig. Wir können über Gefühle nachdenken. Ich habe Angst. Wenn die Angst hier ist, dann hat mich die Angst.
Ja.
Auf unser Thema, ich schäme mich versus die Scham hat mich.
Ja. Wenn das Reptilienhirn dran ist, das heißt, da ist dieser Moment, was wir erst hatten, ich stottere, ich weiß nichts mehr zu sagen, ja. Ich werde bleich, ich werde rot, alles zusammen.
Und dann
versuche ich die Scham gegen irgendjemand anders irgendwie zu hauen. Also ich bin im Fight-Modus sozusagen.
Genau. Ja. Oder Flight.
Oder Flight oder was
Männlich,
auch immer.
Männer, ja. Frauen, ja, genau. Hm. Und wenn die Scham hier ist, ist ein schmerzhaftes Gefühl, ja. Ja. Traum ist auch schmerzhaft und Scham ist schmerzhaft, aber ist in Verbindung mit der Kognition, ich denke darüber nach. Ist schmerzhaft, ja, und es geht nicht so schnell weg. Es kann zu einer Veränderung führen.
Und das heißt?
Scham als Chance.
Scham als Chance. Das heißt, wenn ich das schnelle Sorry ist einfach nur eine Reaktion, ich will es loswerden wieder schnell.
Genau.
Und in dem Moment, wenn ich wirklich anerkenne, dass ich mich schäme und auch mit meiner Scham sitze und auch meinem Gegenüber zeige, dass ich mich schäme dafür, dass ich es getan habe, dann ist eine Entschuldigung auch viel, oder um Entschuldigung bitten, ist nicht nur glaubwürdiger, sondern es ist dann auch wirklich echter.
Ja.
Ja. Deswegen nicht das schnelle Sorry. Aber glaubst du, ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland gerade keine gute Entschuldigungskultur haben,
ja,
und auch keine gute Fehlerkultur. Also wir haben eigentlich, es werden Fehler gemacht, wie machen wir natürlich alle die ganze Zeit und erst recht in Zeiten, wo nicht genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich als nächstes dran. So, wir müssen viel machen oder so und dann werden Fehler gemacht und manchmal werden diese Fehler auch aufgedeckt von anderen.
Und dann?
Und dann ist es aber so, dass es entweder, es wird nie wieder drüber gesprochen oder wenn die Person drüber spricht, es ändert nichts.
Mhm.
Es gibt keine Kultur des, und wenn dann jemand drüber spricht, dann ist noch, ja, aber viel zu spät, aber nicht richtig. Aber dann gibt es noch Haltungsnoten. Also dann gibt es auch gar keinen richtigen Raum für die Scham und die Schuld.
Ja.
So, das sind so diese beiden Reaktionen, die ich kenne.
Ich kenne noch eine, dass das Einverantwortliche abgesägt wird und neuer Kopf hingestellt.
Oh ja, stimmt. Ja, gerade im großen Konzern, der eine ist weg, erledigt.
Und die Scham, die bleibt.
Hm.
Die bleibt. Die Scham ist im ganzen System, in der Architektur, in den Räumen, in der Sprache, im Klima eines Teams. Das kennst du auch, du kommst in ein Team, da ist so ein komisches Lachen oder anders, da werden so viel Alkohol getrunken oder emotionale Status. Das Ganze kann man auch so auf Teams, auf Gruppen, auf Subkulturen beziehen. Es gibt Jugendgangs, da ist nur so cool und so weiter sein. Ja. Die Scham bleibt. Und wenn die Scham nicht zum Thema macht, da ändert sich nichts wirklich was. Aber wenn wir die Scham, wenn wir auf die Schamebene gehen, dann ist die Chance für Veränderung. Das ist ja genau dieser Blick, die Scham. Adam mit Eva nochmal. Hm? Oh, ich bin nackt, ich möchte ein anderer sein. Mhm. Ist metaphorisch, das ist mir schon klar. Aber das ist halt die Scham. So jemand möchte ich nicht sein. Ich möchte ein anderer. Veränderung. Wie viele Veränderungspotenziale werden durch eine vorschnelle Entschuldigung?
Dann sind sie einfach weg, ja. Wenn ich mein Kind als Vater, wenn ich das schlecht behandle, also nicht mit Absicht, sondern weil ich es nicht besser wusste, weil ich blöd reagiert habe, und wenn ich dann wirklich also wenn ich einfach das wegdrücke, ah, sorry, war nicht so gemeint, aber wenn ich es richtig fühle, dann weiß ich, ah ja, guck mal, das tat ihm jetzt weh, das tat ihr jetzt weh. Ja. Und da kann ich anfangen, wirklich mich zu reflektieren und da kann ich es verändern. Klar, aber dann lass uns nochmal bitte Schuld und Scham auseinandernehmen. Das eine ist die Tat, das andere ist das Gefühl. Ich hab's noch nicht so richtig.
Also ist die Gefahr, dass wir übermorgen noch sitzen,
ja.
weil es so ein Thema ist.
Ja.
Weil natürlich Schuld in unserer Kultur ein Riesenthema ist. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Mhm. Ich stelle mal ein paar Unterschiede vor und du.
Ja, bitte.
Scham ist ein Gefühl, Schuld ist eine Tatsache.
Scham ist ein Gefühl, Schuld ist eine Tatsache.
Menschen schämen sich. Es gibt viele Menschen, die sich schämen, sind überhaupt nicht schuldig. Thema Missachten und Piccola ist nicht schuldig und schämt sich.
Ja.
Thema Schutz, Menschen, die missbraucht, gefoltert, vergewaltigt werden würden. Primo Levi schildert die Scham eines Folteropfers. Hat nichts mit Schuld zu tun. Viele bleiben zurück. Thema Zugehörigkeit, Menschen, die aus dem falschen Stadtteil kommen, die falsche Hautfarbe haben oder was weiß ich, sind nicht schuldig oder arm sind innerhalb dieser reichen Gesellschaft. Also wenn überhaupt, hat Schuld die Tatsache mit dem dritten und vierten Thema zu tun. Zugehörigkeit, das dritte Thema. Wenn ich schuldig geworden bin gegenüber den Werten, Normen, Erwartungen der Sippe, des Dorfes, der Gesellschaft. Nimm mal an, ich gehöre einer sogenannten Schamkulturen an. Meine Schwester hätte vorehelichen Geschlechtsverkehr und meine Aufgabe ist es, meine Pflicht, um die Ehre der Familie wiederherzustellen, meine Schwester zu erstechen. Wenn ich das nicht tue, bin ich schuldig gegenüber den Werten meiner Sippe. Oder Wertesystem Bundesrepublik, wenn ich bei Rot über die Fußgängerampel gehe, bin ich schuldig gegenüber Paragraph XY der Straßenverkehrsordnung. Oder Thema 4, Integrität. Wenn ich schuldig geworden bin gegenüber meinen eigenen Werten, Normen. Insofern ist Schuld immer eine Tatsache, betrifft aber eigentlich nur die Themen 3 und 4. Aber die Tatsache der Schuld ist oft mit Schamgefühlen verbunden. Komme ich gleich drauf zurück. Zweiter Unterschied, Scham früh, Schuld spät. Vorläufer der Scham beginnen mit dem ersten Blickkontakt. Da gibt es ganz spannende Säuglingsforschung, Still-Face-Experiment, Mutter und Kind und so weiter. Ab Mitte des zweiten Lebensjahres kommt das zweite Thema der Scham, Intimitätsscham. Du hast Kinder?
Ja, ich habe ein Kind, ja. Genau.
Irgendwann ist dein Kind nicht mehr nackt vor dir rumgelaufen.
Ja.
Irgendwann möchte dein Kind nicht mehr alle Geheimnisse mit dem Papa teilen. Mhm. Ja, Bedürfnis nach privat, intim. Drittes Thema, Zugehörigkeit entwickelt sich mit der Pubertät. Die Werte, Normen, Erwartungen der anderen. Sehr spannend, Gehirnforscher haben festgestellt, dass Kinder bis zum Alter von 13 Jahren die Stimme der Mutter am intensivsten hören. Ab 13 die Stimme der anderen, der Kumpels, der Peers. Das heißt, wenn es Zugehörigkeit zur Familie gab, tritt das in den Hintergrund. Und die Stimme der Kumpels, der Peers, der Klassenkameraden wird das Wichtigste. Und schließlich, wenn überhaupt, die eigenen Werte, Integrität, wenn überhaupt mit dem Erwachsenenalter. Lawrence Kohlberg, immer noch einer der Klassiker, der die Entwicklung des moralischen Bewusstseins beschreibt. Er schreibt, die frühen Formen von dem, was moralisch richtig ist, das Thema Zugehörigkeit, wenn es die anderen tun, die Kumpels, die Peers, ist es richtig. Spät, wenn überhaupt, entwickelt sich das individuelle Gewissen. Klammer auf, und unser Interviews mit Nazi-Anhängern, das war so spannend. Wir Interviewer, das war so meine Generation, plus minus Nachkriegsgeneration, wir haben ganz klar vom vierten Thema Integrität argumentiert. Ein Interviewer fragt zum Beispiel einen alten Mann, sind Sie schuldig geworden? Und sobald die alten Menschen in die Welt des Nationalsozialismus eingetaucht sind, sind sofort in diese kollektivistische Moral eingetaucht. Typische Antwort, man hat doch. Wir haben gefragt nach deiner individuellen Schuld und sobald die in der Welt des Nationalsozialismus waren, man hat doch, wenn es alle tun, wenn es die anderen getan haben, war das schon richtig. Tatsache der Schuld, wenn ich die Normenwerte, Erwartungen der Sippe, der Gesellschaft verletze oder meine eigenen Werte.
Ja.
Insofern spät, wenn überhaupt. Scham dagegen früh. Drittens, Scham ist narzisstisch, wird leicht missverstanden, monologisch. Ein Therapeut hat mal berichtet von einem älteren Mann, der hat Jungs sexuell missbraucht. Und der Therapeut in der Fortbildung erzählt, Zitat, seit Wochen erzählt mir mein Patient, dass er sich schämt und ich kann es nicht mehr hören. Solange er sich nur schämt, kreist er nur um sich. Es ist wichtig, dass er sich schämt. Aber solange die Scham da ist, noch nicht da, ich schäme mich. Die Opfer sind nicht im Blick. Narzisstisch, sie kreisen um sich. Das ist das Spezielle bei Narzissmus, bei Scham. Wie ein Igel, der sich einigelt. Igel hat auch keinen Blickkontakt, eingeigelt. Ne? Igel haben eine ganz weiche, zarte, verletzliche Unterseite. Wenn wir zu nah an einen Igel kommen, dann faucht er und igelt sich ein. Auch die deutsche Sprache sagt, ich schäme mich, du schämst dich. Dieses Radikale um sich kreisen. Also einsam ist wie ein Monolog, um sich zu kreisen. Währenddessen ist Schuld, gibt es Täter und Opfer, Dialog, wenn auch gestört. Die Opfer sind nicht ausgeblendet. Nächster Unterschied, Scham ist total. Diese wunderbare Kamera, die lasse ich nachher heimlich mitgehen. Ich habe diese Kamera gestohlen. Die Scham macht daraus, ich bin ein Schwein. Ich bin böse, ich bin der Dreck. Total. Scham, also die heftigen Formen von total. Deswegen alle Schambotschaften sind total, bis hin zu, wollt ihr den totalen Krieg? Total. Spezifisch, ich habe diesen Fehler begangen, dieses Unrecht begangen, aber die Scham macht daraus, ich bin böse, ich bin der letzte Dreck. So, was ist dann Entschämung?
Ja, wirklich.
Es gibt nicht mal ein Wort dafür. Und es gibt Kulturen, die sind ganz in diesem Paradigma. Sogenannte Schamkulturen, zum Beispiel das traditionelle Japan. Na, über Jahrhunderte müssen Menschen auf engstem Raum zusammenleben. Das ist ganz rigide, klar geregelt, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und wer seine Ehre verloren hat, es gibt grauenhafte Rituale zur Wiederherstellung der Ehre. Harakiri. Und Scham hat was Bleibendes, ja. Es gibt kein Wort für Entschämung.
Interessant.
Unser Leben zurückdenken, ne? Als Kinder haben wir uns für sowas geschämt. Manches bleibt, manches hat sich relativiert, aber manches bleibt und manches kommt sogar zurück im Lebensalter. Und das ist nicht gerecht, wenn Folteropfer oder Vergewaltigungsopfer mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben. Wenn es gelingt, durch Therapie, dass die Scham ihre überflutende Qualität verliert, ist es sehr viel. Aber Scham bleibt so. Und dann jetzt aus der christlichen Tradition sowas wie Entschuldigung. Das deutsche Wort für Schuld ist dasselbe, fast wie Schulden. Ich kann ja juristische Schuld abtragen wie finanzielle Schulden auf dem, auf der Bank. Und wenn ich habe ein Unrecht, ein Verbrechen begangen, 2 Jahre Gefängnis, danach bin ich meine Schuld los. Aber eben, im Zwischenmenschlichen ist das nicht ganz so leicht.
Weil es im Zwischenmenschlichen ist es dann die Scham, die dann überwiegt, richtig?
Habe ich das richtig verstanden? Wir brauchen die Scham, weil das mit dem Sorry, mit dem Entschuldigung ist mir zu wenig. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich kehre zurück zur Scham. Warum muss die Scham eigentlich weg? Warum ist die weg? Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe in 80er Jahren, in meinen 5 Jahren in den USA, Freundschaften auch geschlossen mit US-Kriegsveteranen, die in Vietnam gekämpft haben. Und einer, der mich sehr berührt, so ein Kerl, der hat sich ein paar Jahre älter als ich, hatte sich freiwillig gemeldet für Vietnam, ist dort zum Mörder geworden, wurde dann schließlich in seiner US-Kleinstadt abgeladen, typisch. Und dem ging es ganz schlecht. Er hat viel getrunken, war gar nicht gut zu seiner Frau, zu seinen Kindern. Er war so nah knapp vor dem Suizid. In einem Moment der Gnade, wie er sagt, hat er den Suizid nicht vollzogen, sondern ist stattdessen zu Virginia Satir in Therapie gegangen. Dort ist er seine Scham und Schuld nicht losgeworden, aber die Scham hat ihre überflutende, traumatische Qualität verloren, hat sein Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Er wurde dann Probation Officer, also Bewährungshelfer, hat viele Jahre danach mit jungen Straftätern gearbeitet, hat sich einer Organisation angeschlossen, Veterans for Peace, Kriegsveteranen für Frieden. Die haben sehr Aktionen gemacht. US-amerikanische Vietnamkriegsveteranen fliegen nach Kamtschatka, um sowjetische Kriegsveteranen zu treffen, die in Afghanistan gekämpft hatten. Kennen kein Russisch, erkennen sich sofort, umarmen sich, trauern. Er geht manchmal in die Schule, erzählt seine Geschichte. Ich war da ein paar Mal dabei. Er ist so ein Kriegertyp, ne? US-Kleinstadt. Und die Jungs und die Mädchen, und irgendwann kullern ihnen die Tränen runter und die Jungs und die Mädchen. Was? So ein Krieger weint. Das kennt er gar nicht. Das kannten die gar nicht.
Ja.
Hat sein Leben ganz neue Richtung gegeben. Er ist die Schuld, Scham nicht losgeworden, aber neues Leben.
Das ist mit der Scham auch so, also diese Momente der frühen Beschämung, also weil wir das ja so sehr in der Schule erleben oder in der Kindheit, also Sachen, die so prägend sind. Und weil eben diese Scham so klebt oder so bleibt, deswegen haben wir selbst in, keine Ahnung, mit 60, 70, 46, wie auch immer, wir leben immer noch damit, wir leben immer noch mit der Abwehr, um diese Situation zu vermeiden.
Ja gut, manches erübelt sich auch, manches schwächt sich ab, aber manche Erfahrungen bleiben.
Ja, also dieses, ich denke auch so diese, ob das das Singen ist von der Klasse oder ob das im Schulsport oder was man immer, also ich habe zum Beispiel, ich habe immer gedacht, ja, ich finde Mannschaftssport scheiße. So.
Ja.
Ja, aber letztendlich habe ich dann auch über das Wochenende, über meine Schammeditation festgestellt, ja, ich wurde aber auch beschämt.
Ja.
So, und deswegen, ne, als Letzter oder Vorletzter gewählt werden immer, dann findet man Mannschaftssport natürlich doof.
Ja.
Und dann ist es immer, wenn irgendjemand sagt, ja, Fußball oder irgendwas, ich finde Mannschaftssport blöd. Und das ist ja, keine Ahnung, eine Erfahrung, die 30 Jahre, 40 Jahre her ist und die jetzt auch nicht so wild war, würde ich jetzt sagen, wenn ich sage, gut, da wurde ich halt fünfmal als Letzter gewählt, eigentlich nicht so schlimm. Aber das bleibt so haften, dass es immer noch, dass ich heute immer noch denke, scheiß Fußball.
Aber heute wählst du deine Gesprächspartner auch aus.
Ja.
Du bist der Auswähler.
Ich bin der Auswähler, ja.
Ich bin sicher, ohne konstruktiv bewältigte Schamerfahrung wären du und ich und wir nicht die, wir heute hier sitzen. Wenn du mal genau drüber nachdenken. Da hast du was draus gemacht.
Ja.
Bist du nicht dran zugrunde. Wir gehen nicht an Scham zugrunde. Ist ja auch...
Genau, aber es gibt Menschen, die daran zugrunde gehen.
Ja.
Es gibt Menschen, die, ne, was wir erst schon hatten, wie viele künstlerische Karrieren sind nicht gestartet, weil jemand gesagt hat, du kannst überhaupt nicht malen. Und dieses, diese unterschiedlichen Gefäße, ne? Das ist es am Ende.
Darf ich dazu noch was sagen?
Ja, unbedingt.
Was noch fehlt bisher? Manchmal fragen zum Beispiel Pflegekräfte am Anfang von der Fortbildung, was kann ich tun, um meinen Patienten deren Schamgefühle wegzuschlürfen? Das können wir nicht, brauchen wir nicht. Aber wir können was anderes, wir können das Gefäß größer machen. Nehmen wir an, ich werde eine Beratung. Ich fühle mich von meinem Berater nicht gewürdigt, nicht gesehen, Anerkennung. Er hört mir gar nicht richtig zu, er nimmt mich nicht mehr wahr. Thema Schutz, er macht sich lustig über mich. Das, was ich in der zweiten Situation erzähle, tratscht er gerade weiter auf der Straße. Thema Zugehörigkeit, er behandelt mich so, wie wenn ich nicht normal wäre, wie wenn ich eine Knacke hätte. Thema Integrität, er respektiert meine Werte nicht, macht sich lustig über mich und meine Werte. Kurz, wenn ich mich nicht gewürdigt fühle, sitze ich wahrscheinlich so in der Beratung. Siehst du was? Ich mache mich eng.
Ja, verschränkst die Arme,
Genau. Guckst
nach unten, bist nicht offen.
Je enger die Situation, desto eher bekommt die Scham, desto enger wird das Gefäß, desto eher bekommt die Scham ihre überflutende Qualität.
Ja.
Aber wenn die Beratung wie ein großes Gefäß ist, dann sinkt der Pegel. Ist dieselbe Menge an Scham, die muss gar nicht weg. Containment. Wir sprechen in Beratung von Containment. Steckt das Wort für Gefäß, Container drin. Beratung, gelungene Zwischenmenschlichkeit wie ein Container, wo wir alle mit unseren Schamgefühlen sein dürfen. Es ist dieselbe Menge an Scham, aber der Pegel sinkt und verliert ihre traumatische Qualität.
Also ich glaube, dadurch, dass ich jetzt schon so oft in den letzten Tagen darüber nachgedacht habe, wo kommt was her, verliert sich das auch ein bisschen. Oder indem man das drin, ne, auf die Bühne gehen, nicht sprechen können erstmal, dann macht man es ein paar Mal, man überwindet das und dadurch wird dieses Gefäß, dadurch schwimmt die Scham so ein bisschen, verbreitet die sich. Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich das Gefäß für mich größer mache, ich kann ja auch mein eigenes Gefäß größer machen. Wenn ich mir selber Anerkennung gebe, wenn ich auf meine Grenzen achte, Schutz, Zugehörigkeit, Integrität, dann wird das Gefäß größer. Ein Raum der Würde ist ein Raum, in dem wir alle Anerkennung, Schutz, Zugehörigkeit, Integrität erleben. Dann wird das Gefäß größer. Eine menschenwürdige Schule ist ein Raum, wo Fehler sein dürfen. Wird nicht als vernichtend, überflutend erlebt, sondern, ja, blöd. Was kann ich draußen lernen? Das nächste Mal mache ich es anders.
Wie können wir denn diesen, ich denke gerade an Männer, also weil wir jetzt einfach zwei sind, dass gerade wir, also ich habe noch nie mit einem Mann über Scham wirklich gesprochen. Und ich kenne das dann eher, dass man sich dann mal so ein bisschen kappelt, ja, oder so auf den Rücken kloppt.
Genau.
Wie können wir denn den Männern so ein bisschen, es gibt auch einen neuen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon kennst, Manosphere. Also Andrew Tate ist einer. Also das so Männer, die so, wir lassen uns nichts mehr sagen. Also diese, auch wieder das benutzen, wir wurden beschämt und jetzt sind wir aber die starken Macker.
Okay.
Wie gehen wir mit diesen Männern um? Was machen wir mit den Highschool-Kids, mit diesen überstarken Typen, denen wir jetzt sagen, ne, es gibt, findet ja auch eine Beschämung im Internet statt. Ja, guck mal, so ein Typ. So. Was machen wir mit dem? Dass wir die nicht verlieren.
Ja, ja.
Also das gilt ja auch genauso. Also ich denke jetzt auch noch eins weiter. Ich denke an den neuen aufkommenden, so einen neuen Nationalsozialismus, ja, der kommt. Also an die AfD und was nicht alles. Also das sind ja alles so. Mhm. Ich denke an ich komme aus der ehemaligen DDR, die Beschämung der Ostdeutschen. Ja, also so wie schaffen wir, also ja, das ist, machen wir gleich wieder ein großes Fass auf, aber wie sollten wir denen begegnen als Gesellschaft?
Total relevantes Thema. Bin ich froh, dass wir drüber sprechen. Gefühlt jedes dritte Plakat bei großen Demonstrationen gegen rechts, in Freiburg zum Beispiel auch, Tausende auf der Straße, gefühlt jedes dritte Plakat zeigt AfD als Kackhaufen mit so Gestankwolke, wenn wir AfD-Anhänger als, auf Deutsch, Scheiße verachten. Da kriegen wir niemanden zurück. Wir müssen mit den Menschen reden. Christina Thürmer-Roh hat mal geschrieben, der Dialog endet oft dort, wo er anfängt. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, ich respektiere deine Werte, falls, Thema Integrität, und falls unsere Werte verschieden sind, bin ich bereit, in die Werteauseinandersetzung zu gehen. Das heißt ja nicht, dass ich, was mein Gegenüber vertritt, dass ich das gut finde, aber dass wir in den Dialog gehen. Ich hatte gestern eine Fortbildung, da war ein Schulsozialarbeiter, der aus den neuen Bundesländern stammt. Der berichtet in seiner Kleinstadt in der ehemaligen DDR, da waren plötzlich alle rechts und er hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt, aber hat sich nicht getraut, Zugehörigkeit, hat sich nicht getraut, dagegen auszusprechen. Jetzt ist er hier in Berlin Schulsozialarbeiter. Ja.
Also er ist weggegangen.
Ja. Wir müssen jetzt auch nicht alle AfD-Wähler als böse, verwerflich, als unerreichbar abstempeln, sondern immer wieder versuchen. Was haben wir sonst? Menschen werden nicht besser, wenn wir sie als Dreck oder verachten. Das hat eine ganz lange Tradition in unserer Gesellschaft. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber noch einfacher wäre es, zu einfach wäre es einfach zu verachten. Ihr seid scheiße, ihr seid was weiß ich.
Das heißt auch diesen, wenn wir es nochmal rüberziehen, auf diese Kraftmänner, auf diese Highschool-Kids, eigentlich sie nicht abzustrafen und sagen, ihr seid Honks, sondern versuchen, ins Gespräch zu gehen mit denen. Ja.
Und eben die Unterscheidung, was du vorhin sagst, ist zwischen Person und Verhalten. Dein Verhalten finde ich scheiße, aber als Person, ich interessiere mich. Das Weinblatt, ein israelischer Familientherapeut sagt, Interesse und Neugier ist ein wichtiges Heilmittel. Sind wir wirklich interessiert am anderen? Da strahlst du aus, deswegen macht es auch Freude, mit dir zu reden. Aber jetzt so mit Arbeit mit Menschen, wenn wir uns dabei bei einer Haltung ertappen, der schon wieder oder noch ein Termin, höchste Alarmstufe, sind wir wirklich interessiert am Gegenüber?
Da sind wir wieder bei dem Blick.
Genau.
Also das Gegenüber merkt ja, der hat sich eigentlich, der interessiert sich nicht wirklich für mich.
Genau.
Ich werde wieder nicht gesehen.
Genau.
Ich bin unter Umständen, ich bin nichts wert. Und dann sind wir wieder in der Schamspirale.
Genau.
Du bist eine ganze Weile schon unterwegs, fährst durch Deutschland, gibst Seminare, bist in Gefängnissen, sprichst mit Lehrern, bist in Kontakt. Und ich habe das Gefühl, du hast es ganz am Anfang schon gesagt, Scham ist überall. Ist das jetzt so eine Zeit, wo die Scham nochmal so richtig hochkommen muss, damit wir sie alle sehen? Damit wir sehen, wir müssen hier den nächsten Entwicklungsschritt gehen? Ja. Und kommt uns da, oder wo sind wir da gerade als Gesellschaft? Auch gerade hier in Deutschland, wo dieses Gefühl, wir sind doch die die Effizienten, die drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Und wir merken jetzt fängt das ja so an, dass wir wieder so ein bisschen kleiner werden. Und dann merken wir, oh, wir schämen uns dafür, dass die Deutsche Bahn nicht pünktlich kommt. Und wir schämen uns als Berliner, dass es hier so dreckig ist. Und jetzt kommen ja auch nicht mehr so viele Touristen. Und dann werden wir ja so ein bisschen kleiner. Wie erlebst du gerade, wenn du durch Deutschland fährst, so unsere Gesellschaft in Bezug auf Scham, Umgang damit?
Ich habe ein bisschen ein ekliges Bild gerade im Kopf, aber ich stelle mir das vor wie so ein Pickel, der reif ist. Wo sich so irgendwas aus dem Körper rausarbeitet. Ich halte das für ein Thema unserer Zeit. Beispiel Schule, nur um das Beispiel. Seit Jahrzehnten eine Schulreform nach der anderen. Aber es ändert dann nichts. Oder wenig. Aber auf das Schamthema gucken wir überhaupt nicht. Es war vor ein paar Jahren eine Delegation vom baden-württembergischen Kultusministerium, war eine Woche in Kanada. Die haben das Kunststück fertig gebracht. Die haben nicht festgestellt, die haben nicht bemerkt, dass in Schulen, dass in Kanada, dass Kanada Schulen Orte der Wertschätzung sind. Das ist ein völlig anderes Klima als bei uns. Bei uns geht es ja schon los, dass Lehrer beschämt werden als faule Säcke, faule Hunde, Hotdogsjobber von Politikern, Baden-Württemberg vom eigenen Kultusministerium. Dort sind Schulen Orte der Wertschätzung. Lehrer sind wertgeschätzt. Und so weiter. Also,
ist das
Thema unserer Zeit.
Du siehst das überall. Und weil wir Angst davor haben, weil es so ein unangenehmes Gefühl ist, sprechen wir nicht drüber.
So wie mit Trauer. Bis vor 50 Jahren. Trauer. Dann kam Elisabeth Kübler-Ross, die sagte, ja, es gibt Trauer, ist wichtig, bereitet uns für ein neues Leben. Und ich spreche von Schamarbeit. Ja. Es gibt Scham. Ja. Und die hat eine Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, uns Anerkennung, Schutz, Grenzen zu respektieren, respektvoll miteinander umzugehen, Zugehörigkeit und uns selbst treu zu bleiben. Wenn du das pathetische Wort Würde übersetzen in die Jugendsprache, kommt daraus, glaube ich, Respekt. Das, was junge Menschen am meisten möchten. Und ich glaube, viele junge Menschen sehen sich nach integren Menschen.
Ja.
Die haben diesen Slide mit irgendwelchen Tools oder irgendwelchen Kommunikationstechniken abgefertigt zu werden. Ich glaube, es gibt auch eine Sehnsucht nach Würde.
Wenn du in einem Workshop bist, dann gibt es sicherlich auch, wenn so in kleinen Gruppen eingeteilt wird, ne, so gibt es ja so Situationen, das kenne ich so von Workshops, dass man sagt, ihr drei, ihr setzt euch jetzt mal zusammen und ihr drei und ihr drei und dann sprecht man miteinander. Und ich habe jetzt so ein bisschen mein Bild ist gerade, man hat diese Folge gehört bis hierhin, wir sind langsam so am Ende und jetzt hört man das und denkt, okay, jetzt habe ich ganz viel über die Scham irgendwie gehört. Ich merke auch, da ist ganz schön viel da. Was ist ein Einstieg, den du wählst, wie man miteinander über Scham sprechen kann? Jetzt kann man ja nicht sagen, hör dir erstmal diese Folge an. Sondern, okay, ich bin jetzt fertig gerade, ich nehme den Kopfhörer runter oder mache den Bildschirm, klappe den zu und will zu meinem Partner, meiner Partnerin gehen oder ich gehe gleich, bin eh auf einen Termin gleich mit Freunden verabredet zum Essen. Was ist ein guter Einstieg für das Thema Scham, um das so an den Tisch zu holen?
Das Thema ist da, das ist das Subversive von dem Thema. Ne? Du hast nur diesen Podcast gehört und plötzlich geht es ratatatatatat. Ja. Du kannst nicht mehr so tun, als wüsstest du es nicht. Ich habe das Thema versucht, aus der Schmuddelecke, aus dem Reptilienhirn hier hochzubringen, seit dem Rattatz.
Ja.
Und wir können nicht mehr so tun, als wüssten wir das nicht. Und ich habe da volles Vertrauen.
Aber wir wissen das nicht. Also gibt es Also wir, du und ich, wir haben das jetzt gehört und die Person, die das gehört hat, auch. Aber wie kann ich mit demjenigen, der das jetzt nicht gehört hat, also wie, was ist ein, wie sagt man denn, ein Conversation Starter, würde man in Amerika sagen?
Sag einfach mal das Wort.
Charme.
Ja. Ich habe kriege eine ganz interessante Rückmeldung zum Beispiel vom Psychotherapeuten oder Sozialarbeitern, die so ein paar Wochen nach einer Fortbildung rückmelden. Seit ich gut im Kontakt bin mit dem Thema, seit der Fortbildung, seitdem kommen meine Patienten viel häufiger mit ihren Schamgeschichten. Die kamen schon vorher, wir haben es vielleicht nicht gemerkt. Denn wenn wir das Thema als Berater zum Beispiel nicht auf dem Bildschirm haben, merken wir gar nicht, dass da eine Schamerfahrung sich andeutet, zumal ja Schamgeschichten nur ganz vorsichtig eindeutungsweise kommen. Dann geben wir keine Resonanz, dann ist die Tür zu. Aber wenn wir das Thema Scham auf dem Bildschirm haben, dann merken wir, könnte Scham sein, und dann geben wir Resonanz. Ob wir dann Scham verwenden oder nicht, ist zweitrangig. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Gespräche mit deinem Kind besser gehen, anders gehen. Weil du, hoffe ich, mehr das Thema Scham auf dem Bildschirm hast.
Ja, also das, was du gast am Anfang, diese Geschichte von dem, ich weiß nicht, Isa Paul, der auf den Arm war. Also ich kenne genau diesen Moment des, ich könnte sagen, du brauchst dich doch nicht schämen. Und ich möchte das als Vater natürlich, weil ich bestenfalls verhindern will, dass das Kind oder mein Kind sich schlecht fühlt. So, aber genau das zu machen, du schämst dich. Ich kenne das. Als ich so alt war wie du, habe ich mich auch total geschämt, vor den Lehrern irgendwie oder vor den Mitschülern das und das zu machen. Also eher die Scham zu begleiten. Und das habe ich durch unser Gespräch und also das, oder eben genau zu nehmen, wenn jemand, keine Ahnung, einen Vortrag halten muss, dann zu versuchen, die Scham zu nehmen, vielleicht derjenige sein, der auch sagt, ich bin nervös und meine Güte, war ich und so weiter, und nicht zu gucken, und aufzupassen, was man danach sagt. Genau, also dieses auch Beschämen, also wo, an welcher Stelle beschämen wir, das kann man, glaube ich, also wenn man diesen Filter hat, also ne, du hast recht, wenn das Wort Scham einmal da ist, dann ist er da, dann hat man diese Brille auf und das ist eigentlich was sehr Schönes.
Und sobald ich Scham zu mir nehme, brauche ich nicht andere beschämen.
Ja.
Mit meiner erzählenden Situation aus dem Seminar für Führungskräfte. Ein Teilnehmer, Personalchef, berichtet, er hatte mal von seinem Chef den Auftrag, einen Mitarbeiter zu kündigen. Er erinnert sich, dass er in verächtlicher Weise gekündigt hat. Beim Nachdenken wird ihm bewusst, Thema Integrität, er hat sich geschämt für diese Kündigung. Hätte er gemerkt, bewusst gemacht, gemerkt, ich schäme mich für diese Kündigung, hätte er vielleicht seinen Chef konfrontieren müssen. Das ist leicht gesagt. Hätte vielleicht seinen Job überdenken müssen. Bin ich richtig als jemand in so einem Job? Ist leicht gesagt. Vielleicht hätte er schweren Herzens die Kündigung trotzdem ausgesprochen. Wir können nicht immer unsere eigenen Werte, Integrität durchhauen. Es gibt auch Situationen, wo wir Kompromisse brauchen. Aber wenn er die Scham gemerkt hätte, zu sich genommen, symbolisch Deckel drauf, dann hätte er trotzdem gekündigt, mit Scham, aber dann wäre das eine respektvolle Kündigung geworden, für den Betroffenen vielleicht eine Chance. Aber so hat er die Scham nicht gemerkt, indem er gerade weitergekippt hat, indem er verächtlich arrogant gekündigt hat. Das ist wie jemand, der unten ist, noch zusätzlich getreten wird. Und so kommt für mich das Thema zusammen. Wieso brauchen wir Schamböcke? Ja, wenn wir die Scham nicht merken, brauchen wir immer andere, die verachtet, arrogant angegangen werden. Uralte Herrschaftsmittel. So kann man es bis zum King of Shame bringen, so hat ein Journalist über Donald Trump gesprochen. Und die Alternative, die Scham zu sich nehmen, Deckel drauf, macht das Leben nicht einfacher. Aber im Prinzip habe ich ja gar nichts Neues gesagt heute. Du kennst doch alles.
Ja, ja, es ist alles noch da.
Ja, ich habe nur versucht, durch meine vielen Worte Erfahrung, die wir alle kennen, von da nach da zu bringen.
Also vom Reptilhirn zu den Emotionen, zum Kognitiven.
Ich habe dich eingeladen, da und da, stimmt, kenne ich.
Ja.
Ja. Das ist immer noch schmerzhaft, scheiß Gefühl, aber ja,
jetzt, tut weh. Ja. Wir sind nicht allein damit, vor allen Dingen. Stefan, ich habe erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Ich habe eine letzte Frage, und das ist immer die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz.
Das was?
Eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt. Und du darfst entscheiden, was auf dieser Plakatwand draufsteht. Was würdest du draufschreiben?
Hm. Scham kann auch Chance sein.
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Satz. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja.
Du hast mir wirklich eine Tür geöffnet zu einem Raum, von dem ich wusste, dass er da ist. Und ich kenne auch alles, was in diesem Raum drin ist. Aber die Tür war geschlossen. Und das ist eine großartige Arbeit, die du leistest. Vielen Dank für deinen Besuch und für deine Arbeit. Und dass du dich vor allen Dingen auch traust, immer wieder hinzugucken zu diesem Thema, wo man sich ja erstmal nicht traut. Und dass du Menschen hilfst, da hinzugucken und das auch zu begleiten. Das ist wahnsinnig wichtig und ja, ich bin dir sehr, sehr dankbar und freue mich, dass ich jetzt diese Brille aufhab, obwohl sie ein bisschen schwer ist noch, aber da kann man sich ja dran gewöhnen.
Ja, danke für das sehr angenehme Gespräch.
War schön, danke. Das war Dr. Stefan Marx. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich auf jeden Fall gelernt habe durch das Gespräch und durch die Beschäftigung mit dem Thema Scham, dass wenn man sie allein erkennt, also bei sich selbst oder bei anderen, dann integriert man sie schon auch viel, viel besser. Ich bin gespannt, was ihr aus dieser Folge mitnehmt. Schreibt das gerne in die Kommentare, leitet die Folge gerne weiter. Ich möchte mich herzlich bedanken bei meinem Team, bei Alex Stößlein und Maximilian Frisch für die Produktion, bei Lena Rochheu für die Redaktion und bei Mitvergnügen für die Distribution und Vermarktung. Und wenn ihr Lust habt auf eine weitere Folge, eine ähnliche Folge, dann möchte ich euch die Folge mit Dr. Gunter Schmidt empfehlen. Der beschäftigt sich mit Hypnotherapie, erklärt, was das Ganze ist, hat mir geholfen, mit meiner Handysucht besser umzugehen und mich auch besser zu verstehen. Schaut da und hört da gerne mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald. Euer Matze.